Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu diesem Twitter-Space und der gleichzeitig auch Politik-Podcast Folge 245 ist. Wir wollen sprechen über das Thema, das diese Tage wirklich beherrscht und das auch der Titel dieses Spaces ist. Die Russland-Ukraine-Krise, wie weit geht Putin? Es ist viel passiert in den letzten 24 Stunden. Putin hat die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk verkündet. Noch in der Nacht hat der UN-Sicherheitsrat getagt. Es gab Sanktionen von Seiten der USA, aber auch von der EU. Deutschland hat unter anderem das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 gestoppt. Heute haben wir dann am Abend noch die Meldung gehabt, dass der russische Föderationsrat jetzt den Einsatz der Truppen in Donbass beschlossen hat. Ja, wir wollen Fragen stellen zu dieser Thematik. Was treibt Putin an? Wie kann, müssen vielleicht auch NATO, die EU, auch Deutschland reagieren? Und darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Gesine Dornblüt, Bettina Klein, Stefan Detjen, Tilko Gries und ich bin Katharina Hamberger. Eine kleine intensivere Vorstellungsrunde folgt noch, denn wir wollen nicht alleine sprechen. Wir wollen mit euch sprechen und auch vor allem eure Fragen beantworten. Und damit ihr die alle stellen könnt, gibt es hier einen angehefteten Tweet in diesem Space. Und dort könnt ihr die Frage reinschreiben, könnt auch einen Sprechwunsch anmelden, denn wir wollen euch ja auch hören und holen euch dann möglicherweise aufs Podium, wenn ihr diesen Sprechwunsch geäußert habt. Noch zwei kleine Hinweise, weil dieser Space eben auch ein Politik-Podcast ist, ein Politik-Podcast aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio und der auch veröffentlicht werden soll in Anschluss an diesen Space, wird das Ganze aufgezeichnet. Also wer sich meldet, muss bitte damit rechnen, dass er eben aufgezeichnet wird. Und bitte achtet auch auf faire Kommunikation. Wir haben Regeln und die haben wir euch alle verlinkt. Aber jetzt genug der Formalien. Wir fangen an, wie versprochen, würde ich sagen, nochmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde und gleichzeitig auch mit einer ersten Einschätzung der ganzen Situation. Ich würde sagen, Bettina, möchtest du anfangen?
Ja, klar, gerne. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich sehr. Bettina Klein, ich bin Deutschlandfunk-Korrespondentin in Brüssel. Das heißt, ich bin für die Europäische Union und die NATO zuständig. Und diese Perspektive auf den Konflikt, von dem Annalena Baerbock ja vor wenigen Tagen gesagt hat, es ist kein Ukraine-Konflikt, es ist ein Russland-Konflikt. Und manchmal wird er auch, wie ich finde, zu Unrecht NATO-Russland-Konflikt genannt. Mir ging es so in den vergangenen Wochen, dass ich auch gerade über die Feiertage, als das anfing, den Eindruck hatte, dass die ganze Diskussion gerade in Deutschland hat sich wirklich etwas von der Realität abgekoppelt. Und wir haben gestern Abend sozusagen die Realität dann präsentiert bekommen. Ich bin heute aber, obwohl die Situation so bedrohlich ist, gar nicht mal so pessimistisch. Und warum, das kann ich vielleicht später noch sagen.
Das ist ja eigentlich schon mal ein ganz schönes Schlusswort, wenn du sagst, du bist nicht so pessimistisch. Tilko, möchtest du vielleicht weitermachen?
Ja klar, gerne. Danke. Freue mich auch. Tilko Gries bin ich. Ich war für den Deutschlandfunk 5 Jahre Korrespondent in Moskau, bin im vergangenen Jahr wiedergekommen. Bin jetzt in Köln. Das, was wir jetzt gesehen haben in den vergangenen Stunden, in den vergangenen Tagen, ist die Kulmination dessen, was vielleicht sich über lange Zeit, aber sehr verborgen, jedenfalls für viele doch angekündigt hat. Wladimir Putin lässt sich nicht beeindrucken von Sanktionsandrohungen, von Besuchen, von diplomatischen Versuchen, von Verhandlungsversuchen, sondern er ist jetzt dabei, eine historische Mission, die er versucht, historisch zu begründen, zu vollführen, zu vollenden, und dabei geht es vor allem um Territorium, um Machtausweitung, und das ist das Territorium unter anderem der Ukraine. Und was wir jetzt sehen, diese Anerkennung dieser Separatistengebiete, da bin ich pessimistisch, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist.
Vielen Dank, Tilko. Dann würde ich gerne weitermachen mit Gesine Dornblüt.
Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Ich bin Gesine Dornblüt, ich berichte seit den 90er Jahren aus Osteuropa. Ich war auch Moskau-Korrespondentin von 2012 bis 2017, also gerade da, als Russland die Krim annektierte. Und ich denke, dass ich jetzt recht, dass der politische Westen all die Jahre, spätestens seit 2014, aber eigentlich auch schon davor versäumt hat, klare rote Linien gegenüber Wladimir Putin zu ziehen. Dass man immer wieder geglaubt hat, Putin, ja, der werde schon einlenken und immer wieder alles schön geredet hat. Und was immer jetzt an Sanktionen kommt, kommt wahrscheinlich viel zu spät. Es ist völlig offen, wie weit Putin gehen wird. Und das, was wir heute erlebt haben mit der Anerkennung dieser beiden Gebiete, das war sicher noch nicht das Ende.
Vielen Dank. Dann, Stefan, möchtest du dich als Letzter in der Runde vorstellen?
Ja, hallo, guten Abend zusammen. Ich bin Stefan Detjen. Ich beobachte im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks in Berlin ganz besonders den Bundeskanzler und seit Beginn dieses Jahres auch die Bundesaußenministerin. Ich war mit beiden unterwegs und das war natürlich in mehrfacher Hinsicht interessant, weil sich auch auf diesen Reisen, auf den Begegnungen, in den Gesprächen, die man dort führen konnte, die Krise immer weiter zugespitzt hat, die Einschätzung der Bundesregierung auch erkennbar verändert hat. Es ist eine Bundesregierung, die in eine Krise hinein gestartet ist, mit einer sehr klaren Agenda, nämlich diese Krise durch diplomatische Lösungen, insbesondere dadurch zu lösen, dass man das Normandie-Format wieder ins Spiel bringt. Das war für mich immer auch der Prüfstein, sozusagen die Messlatte, die die Bundesregierung selber gelegt hat. Damit ist sie gestern Abend gescheitert. Insofern ist das auch ein Tag des Scheiterns einer Regierung, und das wäre auch meine These, die Konsequenz und die Aggressivität, mit der Putin hier vorgegangen ist und auch die Motive, die Putin getrieben haben, falsch eingeschätzt und unterschätzt hat.
Ja, vielen Dank, Stefan. Da, glaube ich, merkt man, aus wie vielen unterschiedlichen Blickwinkeln wir in diesem Space heute, in diesem Podcast auf diese Krise schauen. Eben einmal von der EU-Ebene mit Bettina, Stefan, der auf Deutschland blickt und dann noch unsere beiden Russland-Experten Gesine und Tilko. Wir haben einen ersten Sprechwunsch, tatsächlich eine erste Frage, nämlich Anna S. sehe ich. Mehr weiß ich nicht, wofür das S steht, aber vielleicht möchtest du direkt eine Frage stellen, Anna.
Herzlich, dass ich hier reden darf und gleich als erstes, es ist eine große Ehre. Die erste Frage ist so, ich studiere Slawistik und ich habe im Rahmen meines Studiums auch gehört, schon vor Jahren, ich glaube es war 2016 oder 2015, dass Putin schon damals die Ukraine nicht wirklich ernst genommen hat. Es hat sich dahingehend geäußert, dass irgendwas mit lokativen Formulierungen, dass er dann immer nahe Ukraine und nicht Ukraine gesagt hat. Und man dadurch schon erkennen konnte, dass er die Ukraine als Staat quasi nicht richtig ernst genommen hat, sondern das nur als Terrain gesehen hat. Kann das eventuell sein und ist das eine grundlegende Problematik, die sich ja auch gestern in der Rede Putins und heute hat das ja Lavrov quasi wiederholt, jetzt auch widerspiegelt? Und man auch dieses Problem aufgrund dessen einfach nicht so schnell lösen kann, weil man kann ja niemanden dazu zwingen, ein anderes Land, was er nicht ernst nimmt, dass er das gefälligst ernst nehmen soll. Diese Frage werfe ich erstmal in den Raum und die zweite Frage, die ich dann noch habe, würde jetzt erstmal sehr viel zu viel Raum einnehmen, glaube ich.
Ja, vielen Dank, Anna. Ich würde sagen, wir bleiben auch erstmal bei einer Frage, da wir tatsächlich ziemlich viele Fragen und Sprechwünsche schon haben und würde sagen, dass deine Frage, glaube ich, erstmal an Tilko und an Gesine vor allem geht.
Ich kann gern was dazu sagen, weil ich ja auch Slawistik studiert habe und ich muss schon sagen, also das ist lange her, es war Ende der 80er, Anfang der 90er. Und wenn es inzwischen auch eine Ukrainistik, also Ukraine-Wissenschaft gibt in Deutschland damals, ich muss sagen, ich war keine schlechte Studentin, aber die Tatsache, dass Ukrainisch eine eigene Sprache ist, ist mir eigentlich im Studium erst sehr spät und beiläufig untergekommen. Und das spricht ja auch so ein bisschen dafür, für die Wahrnehmung der ukrainischen Identität, der ukrainischen Kultur bei uns damals in Deutschland, in Hamburg, aber natürlich auch in der Sowjetunion beziehungsweise später dann in Russland. Und mit dem, das erkläre ich kurz für diejenigen, die kein Russisch können, also Na-Ukrainie und W-Ukrainie heißt sozusagen auf der Ukraine und in der Ukraine. Ukraine selber heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, am Rand. Das ist also so ein bisschen, das sagt auch schon sehr viel aus Moskau gesehen, also Randgebiet. Und grammatisch korrekt heißt es, also auf dem Rand gelegen, Das ist natürlich eine Beleidigung für ein Land, das sich selber als Nation begreift. Und deswegen möchten die Ukrainer gerne, dass man w Ukraine, also in der Ukraine oder sogar ohne Artikel in Ukraine sagt. Das ist aber im russischen Sprachgebrauch in Russland absolut nicht mehrheitsfähig, setzt sich erst ganz, ganz langsam durch. Und das steht, um dann auf die Frage zu kommen, der Anerkennung insgesamt der Ukraine als selbstständiger Nation in Russland, nicht nur bei Putin, sondern insgesamt. Ich habe festgestellt, dass das Wissen unter Menschen, die in Russland leben, über die Republiken, die eben nicht Russland sind, sondern am Rand, die anderen Sowjetrepubliken, dass das sehr rudimentär ist und dass man doch besonders aus der Hauptstadt Moskau mit einer gewissen Überheblichkeit nicht nur auf die Ukraine, aber insbesondere auch auf die südkaukasischen Republiken und die anderen schaut.
Und wenn ich das kurz ergänzen darf, das ist auch nach 2017 auch mein Erleben immer wieder gewesen. Also es gibt so eine Haltung, hierarchische Haltung, wir, die Russen, Russland, wir haben ja im Prinzip, wir hätten die Sowjetunion ja praktisch am Leben gehalten und am Laufen gehalten. Und was ist der Dank? Schaut sie euch an, diese undankbaren Ex-Republiken. Und da gibt es viel, mischt sich Nostalgie, dann mischt sich auch Snobismus und noch sehr viel mehr, bis hin zu Rassismus auch, je nachdem, über wen man spricht, mit hinein. Das ist manchmal für meine Ohren immer recht unangenehm gewesen.
Stefan, möchtest du ergänzen?
Ja, die Frage führt er jetzt hinein, wirklich auch in die Motivlage von Wladimir Putin, über die wir reden müssen. Das, was jetzt Gesine und Tilko geschildert haben, mündet ja ein in eine geschichtspolitische Agenda von Wladimir Putin. Es ist jetzt immer wieder auch in unserer Berichterstattung, auch in politischen Äußerungen übrigens immer wieder darauf hingewiesen worden, dass Wladimir Putin im Juli letzten Jahres einen großen historischen Aufsatz veröffentlicht hat, in der Präsident, der sowieso so ein Alleskönner ist, vom Großwildjäger bis zum Reiter und ich weiß gar nicht, was der nicht kann, aber jedenfalls kann er auch Geschichte, großer Aufsatz, in dem er eben seinen Blick auf die Ukraine aus einer im Grunde mythischen, aus einem mythischen Russlandbild ableitet, in der die Ukraine ein klein Russland ist. Das führt zurück dann ins 9., 10. Jahrhundert, die berühmte Kiewer Rus, in der er dann die Quelle des Russentums bis in die Gegenwart sieht. Und dieser Aufsatz ist auch von der Deutschen Botschaft an Historiker in Deutschland verschickt worden als Quelle. Lesen Sie das. Das ist sozusagen auch in der sowjetischen Interpretation, wo das ZK dann die Geschichtssicht vorgegeben hat, das ist die historische Weltsicht unseres Präsidenten. Und daraus leitet sich dann eigentlich die Agenda Putins ab. Und von daher ist das auch erklärlich, dass er diese Erklärung gestern, diese lange, ich glaube über einstündige Rede im Kreml, mit der er seinen Schritt begründet hat, der ganz ausführlich mit dieser historischen Weltsicht begründet. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo man sich auch im Westen Gedanken machen muss, ob man das sorgfältig genug gelesen hat, ob man die vielen Warnzeichen, die da drin versteckt oder gar nicht versteckt waren, die da drin offenkundig lesbar waren, ob man die nicht unterschätzt hat und es mit jemandem zu tun hat, der eben an einem großen, historisch begründeten Projekt arbeitet.
Bettina, du schaust aus der EU-Sicht drauf. Siehst du das mit der Unterschätzung ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Also Gesine hat vorhin gesagt, es wurde schön geredet. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man wollte es nicht wahrhaben. Wir fangen ja jetzt nicht im Jahre 2022 an, die russische, die sowjetische Geschichte zu beschreiben, zu studieren. Da sind viele schlaue Historiker, Politikwissenschaftler über Jahre und letzten Monaten nochmal sehr intensiv weltweit dran und haben das analysiert, haben auch so Psychogramme erstellt von Putin, seine Motivlage ergründet. Ich würde sagen, wer wissen wollte, konnte wissen. Und mir schwingt in dieser, sozusagen in diesem sich einfühlen, in diese russische Seele und so sehr das ja auch eine Realität ist, die Putin jetzt hier anbietet und im Sommer schon angeboten hat. Wenn ich diese Diskussion in Deutschland höre, schwingt mir eigentlich immer ein wenig zu viel Verständnis mit. In dem Sinne, man kann es ja charakterisieren als sozusagen eine völkische Argumentation. So hat es Michael Gahler, der Europaabgeordnete, bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt. Und er führt das als Begründung an, aber aus meiner Sicht begründet er etwas, was nicht zu begründen ist, nämlich das aggressive Verhalten, der aggressive Übergriff im Augenblick auf einen souveränen, international anerkannten Staat. Auch Russland hat die Grenzen der Ukraine anerkannt. Und er hat ja in der, sozusagen in seiner Rede gestern, wenn man das Rede nennen kann, ist er ja viel weiter gegangen. Er hat ja quasi das Bedauern über das Zusammenbrechen der UdSSR ja nochmal sehr vorangestellt. Und das impliziert ja auch, er möchte ja nicht nur die Ukraine wieder zurückhaben, sondern das ist ja auch ein Angriff auf die ja früher auch einmal zur Sowjetunion gehörenden, jetzt unabhängigen baltischen Staaten. Und ich finde, was immer er an Begründung und wie sehr er es anbringt und wie sehr er es aus der reichen russischen Geschichte ableitet, wir dürfen uns doch nicht darüber täuschen, was das Ziel ist dabei. Und dann müssen wir uns dazu stellen, wie wir uns selber zu diesem Ziel verhalten. So sehe ich das.
Bettina, ich will nur davor warnen, dass man natürlich jetzt versucht, es sehr leicht in der Haltung zu kommen und sagen kann, das hätten wir wissen können. Die Frage finde ich, und das fände ich interessant, das jetzt hier an der Stelle auch mal zu vertiefen, an welchem Punkt hätte man eigentlich genau was wissen können? Denn dieser Putin hat ja ganz offenkundig in der langen Zeit, in der er an der Macht ist in Russland, Wandlungen durchlaufen. Und da gibt es ja immer wieder von denen, die ihn wirklich lange beobachten, verschiedene Wegmarken, die da genannt werden. Dann spätestens 2014 Annexion der Krim. Aber das ist ja auch eine Frage, ist seitdem sozusagen ein Programm abgespult worden, das dann wie auf Schienen auf den heutigen Tag zuläuft. Und vielleicht kann uns Gesine, die diejenige ist, die, glaube ich, am längsten von uns in Russland, im osteuropäischen Raum, das immer wieder beobachtet, mal erklären, wo sie da die Wegmarken auf der persönlichen Entwicklung von Wladimir Putin sieht.
Das kann ich gern versuchen. Ich wollte auch zu diesem Geschichtsaspekt noch was sagen. Ich habe ja lange argumentiert und vor allen Dingen die Motivation von Putin innenpolitisch motiviert. Und ich warne davor, jetzt über eine historische Mission zu diskutieren und das Ganze in abstrakte Ebenen zu heben. Ich glaube, in erster Linie, das muss man sich immer wieder klar machen, geht es Putin um Machterhalt. Ich bin auch weiter der Meinung, dass seine ursprüngliche Motivation, gegen die Ukraine vorzugehen, erst mit der Annexion der Krim, dann mit dem Donbass, jetzt mit den weiteren Schritten, der wichtigste Grund war und ist, vielleicht nicht mehr der wichtigste, aber immer noch relevant, ist zu verhindern, dass ein Nachbarland, das gleichfalls aus der Sowjetunion hervorgegangen ist, auf einen erfolgreichen demokratischen Weg kommt. Nach einer Revolution oder nach einem Umbruch, jedenfalls aus freier Wahl der Bevölkerung. Das war 2014 der Maidan, das war aber auch schon 2004 die Orange Revolution, die dann aber nicht nachhaltig war. Und was Putin macht, das haben wir auch in Kasachstan gesehen und anderswo, Putin stützt um sich herum ein System von Autokraten, die genauso autokratisch denken und regieren wie er. Und da ist für Freiheit, für das, was jetzt in der Ukraine zählt, einfach kein Platz. Ich glaube, dass tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten diese historische Mission, hattest du, glaube ich, gesagt, Thilko, anfangs, dass das dazugekommen ist und dass auch durch das lange Zögern und Lavieren des Westens Putin ermutigt wurde, dann einfach noch weiterzugehen und dieses geopolitische Spiel mit hineinzunehmen. Und jetzt einfach alles auf eine Karte gesetzt. Er will eine andere Weltordnung, in der eben, wie man in Russland immer sagt, der Weltpolizist, also die Amerikaner, das wird nie ausgesprochen, aber sie meinen es immer, indem eben Amerika nicht mehr so viel zu sagen hat und nicht mehr anderen etwas aufzwängt, sondern Putin sieht sich da wirklich in der Mission. Das wurde auch klar in der Erklärung, die Russland und China am Tag der Olympiaeröffnung abgegeben haben, verabschiedet haben. Sie sind wirklich überzeugt davon, dass sie auf der Basis des internationalen Rechts stehen, dass sie lange demokratische Traditionen haben, nur dass die Demokratie eben unterschiedliche Formen haben könne. So, das ist dieser Weltanspruch, und das hat sich lange rauskristallisiert in den letzten Jahren. Ich glaube nicht, dass Putin eine wesentliche Mimikry durchlaufen hat und dass er anfangs mal demokratisch war. Er war schwächer, er war vorsichtiger. Es wird ja ganz oft diese Bundestagsrede zitiert, 2000 oder 2001 in Berlin, da hat er Deutsch gesprochen und alle waren hin und weg, haben applaudiert. Und wenn man sich aber die Inhalte anguckt, dann sieht man, ja, das ist ein Angebot mit dem Zusammenarbeiten mit Europa, aber es ist gleichzeitig schon damals der Versuch, einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben. Und das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch seine Regierungs- und Präsidentenzeiten. Und es gab dann Anfang der 2000er vor allen Dingen die ersten sehr repressiven Unternehmungen, die freie Presse in Russland einzuschränken. Und das hat man eben immer gesehen als innenpolitische Sachen, als innerrussische Angelegenheiten, und hat, wenn Russen schon damals gewarnt haben, dass das langfristig auch außenpolitische Konsequenzen haben kann, das hat man nicht wahrhaben wollen. Und ja, ob man zu viel verdrängt hat, ich habe mich auch gefragt, ob wir 2014 und in den Folgejahren schlecht gearbeitet haben, ob wir besser anders hätten berichten müssen. Aber ich weiß, also gerade auch in Moskau, wir sind wirklich beschimpft worden und auf taube Ohren gestoßen, auch bei den Entscheidern. Insofern, ich glaube wirklich, man wollte es nicht hören. Da stimme ich dir, Bettina, zu.
Ich würde gerne weitermachen mit einer Frage auf dem Podium von einem Hörer, da bin ich von Cedric Picker, und die schließt sich ganz gut an, weil es auch in dieser Frage um die Motivation Putins geht. Cedric, du bist schon auf dem Podium, wenn du sprechen möchtest, gerne.
Das schließt ziemlich gut an die Thematik Machterhalt von Putin an, denn ich studiere Politikwissenschaften, und im Rahmen von Außenpolitik trifft man da sehr oft auf den Satz, Außenpolitik ist Innenpolitik über Umwege. Und da ich auch seit 2014 die russische Politik oder auch Innenpolitik nicht wirklich verfolgt habe, würde mich eine Einschätzung interessieren, ob Putin außenpolitische Entscheidungen, jetzt in die Ukraine einzumarschieren, auch davon getrieben ist, dass es innenpolitisch aktuell nicht gut aussieht. Stichwort Instabilität, ich habe es nur mitbekommen, dass die Unterstützung Putins in der Bevölkerung schwindet, im Vergleich vor 15 oder auch 20 Jahren nicht mehr dieselbe ist. Wirtschaftliche Probleme oder ähnliches, dass Putin praktisch diese Konfliktsituation und diese Kriegssituation ein Bedrohungsszenario schaffen möchte, um Innenpolitik zu destabilisieren oder sozusagen die instabile innenpolitische Lage möglichst zu kompensieren durch Außenpolitik, was ja global immer wieder vorkommt oder wie auch gerade bei Autokratien ja immer wieder sehen.
Ja, vielen Dank. Tirko, möchtest du vielleicht?
Gerne. Also ich glaube, das ist ein neuer Abschnitt, ein anderer Abschnitt. Dieser Abschnitt ist... Also ich stimme Gesine schon zu, insofern, als dass es natürlich um Machterhalt geht. Allerdings ist seine Macht jetzt auch nicht bedroht, akut, überhaupt nicht. Das Tableau, das Politische, ist also wirklich eine dürre, ausgedörrte Wüste inzwischen. Es gibt niemanden mehr, der ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Also ne, Großdemonstrationen, die letzten waren 2011/12 niedergeschlagen worden mit elendlangen Gerichtsverfahren, die zum Teil im vergangenen Jahr noch abgeschlossen wurden, wurden die Leute verfolgt. Dann, was mit Nawalny passiert ist, hat in Deutschland viele Schlagzeilen gemacht, in der Tat. Aber es gibt viele, viele andere, auch kleinere Namen, die überzogen worden sind mit Verfahren, mit Gefängnisstrafen und so weiter. Viele sind ins Exil gegangen, also in meiner Zeit als Corrie hatte ich das Gefühl, dass jeden Monat irgendjemand gegangen ist. Also irgendjemand mit Namen für die dort waren. Das politische System, das Mediensystem ist auf Linie gebracht und da widerspricht auch niemand. Insofern, das ist jetzt, glaube ich, nicht direkt eine Folge, also was wir jetzt sehen, diese Form von Außenpolitik, ist, glaube ich, auch nicht der große Popularitätstreiber, braucht er auch nicht so richtig, ist eh egal im Prinzip, denn der Typ ist bis 2024 gewählt, hat die Verfassung für sich nochmal maßgeschneidert umgebaut lassen. Wenn er will, kann er noch bis 2036 durchmachen. Der ist konkurrenzlos. Jetzt geht es ihm um die, um das, was später einmal irgendwie, von dem er glaubt, was später einmal im Geschichtsbuch von ihm stehen wird.
Ja, vielen Dank. Danke, Cedric, auch für die Frage. Ich würde jetzt zwei Fragen. Stefan, hast du noch
Ergänzung? Ja, ich würde eine Sache noch mal spitz führen, weil wir ja eben, glaube ich, einen Widerspruch hatten. Also ich hatte gesagt, auch ich glaube, dass der an einem großen geschichtspolitischen Projekt arbeitet. Gesine hatte gesagt, nein, der arbeitet aus innenpolitischen Motiven heraus am Machterhalt. Und meine These wäre...
Nicht nur. Ich denke, es ist beides.
Ja, und da verschieben sich die Verhältnisse. Und ich glaube, das ist zentral. Ich glaube, dass es sozusagen ein klassisches, autokratisches oder diktatorisches Verhaltensmuster gibt, das auf Machterhalt abzieht, auf bedrohten Machterhalt gegen innenpolitische Oppositionsbewegungen und so weiter. Das ist das Muster, das wir auch von Autokraten und Diktatoren im 20. Jahrhundert kannten. Da kann man zum Beispiel deeskalieren, indem man denen Stabilität gibt. Das ist das Programm der Entspannungspolitik des 20. Jahrhunderts gewesen. Dann sind die nämlich empfindlich, zum Beispiel für wirtschaftlichen Druck. Dann wird ein Land instabil. Aber ich glaube, die neue Entwicklung, mit der wir es zu tun haben, ist, dass diese klassische Motivation nicht mehr das endgültige Ziel ist. Dass es nicht mehr darum geht, die Macht für sich selbst als Autokrat oder für eine Partei oder einen Clan oder eine Herrschaftsklique, ein Herrschaftsnetzwerk zu erhalten, sondern dass es zu einem Motiv geworden ist, zu einem sozusagen Motiv, das auf dem Weltmarkt der Politik vorhanden ist, in dem es darum geht, historische Ordnungen, historisch gewachsene Ordnungen grundlegend zu verändern oder wiederherzustellen. Und ich glaube, das ist das Motiv, das ganz entscheidend ist, zum Beispiel für die Beurteilung chinesischer Politik. Denen geht es eben nicht mehr nur darum, die alleinige Macht der KPC, der Kommunistischen Partei Chinas, herzustellen, zu erhalten, sondern darum, die Großmachtrolle Chinas, so wie sie mal bis ins 18. Jahrhundert gewesen ist, wiederherzustellen. Und das gilt für Erdogan, dem es nicht mehr nur darum geht, für sich und seinen Sohn und seine Herrschaftsklique die Macht zu erhalten, sondern dem man unterstellen muss, dass es tatsächlich darum geht, etwas wiederherzustellen, was man mit dem Osmanischen Reich bis ins 19. Jahrhundert verbinden kann. Und in diesen sozusagen globalen Mahlstrom fügt sich der Putin ein. Und ich glaube, das ist ein neues Phänomen, mit dem wir es zu tun haben, dass diese Leute eine Chance wittern, solche imperialen Fantasien auszuleben und wiederherzustellen. Und das ist mehr als die klassische innenpolitische Machterhaltsmotivation.
Bettina und Gesine, ihr, glaube ich, wollt noch ergänzen, vielleicht kurz, dann können wir noch mal eine Hörerin hochholen.
Ja, es sind zwei sehr wichtige Punkte gerade gefallen, autokratisch, diktatorisch. Ich glaube, diese Attribute muss man verwenden, um hier Klarheit zu schaffen, wenn wir den derzeitigen Kreml-Führer charakterisieren. Wir können das vielleicht nachher noch mal vertiefen. Josep Borrell hat eine sehr gute Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten und hat bewertet dieses Statement von Russland und China, das es vor einigen Wochen gegeben hat, wo die beide zusammen eine einzige Zielrichtung haben. Und die ist diejenige, unsere demokratische Ordnung, in der wir in den Staaten der Europäischen Union zumindest leben, zu untergraben und auch die Begriffe umzudefinieren. Da ist dann eben Demokratie nicht mehr das, was wir hier darunter verstehen, sondern da wird es national zugeschnitten, auf die besonderen nationalen Bedürfnisse. Das ist aus meiner Sicht eine gefährliche Tendenz. Die Europäische Union ist da auch einigermaßen aufgewacht und sieht das auch so. Und ich bin einfach nur dafür, diese Dinge nicht zu verklären. Und ich bleibe im Übrigen dabei, dass es, egal welche Zeiträume wir nehmen, ein Jahr oder 8 Jahre, dass man vielleicht nicht den gestrigen Tag hätte vorhersagen können, aber dass es einfach jede Menge Indizien gegeben hat, die darauf haben hingedeutet haben, dass wir es vielleicht mit einem anderen Kaliber dort zu tun haben, als sich manch einer gewünscht hätte. Das vielleicht nochmal dazu.
Gesine.
Ja, und dem kann ich nur zustimmen, was Bettina gesagt hat. Und tatsächlich, also ich habe das eben schon mal erwähnt, dieses Papier, diese Erklärung von China und Russland gemeinsam, das Das muss man einfach sich nochmal durchlesen und komplett reinziehen. Das ist wirklich haarsträubend, was da steht, und es spricht daraus, und das, da bin ich auch mit dir auf einer Linie, Stefan, es spricht daraus wirklich, dass das größenwahnsinnige Bewusstsein, ich nenne es jetzt größenwahnsinnig, auch selbst schon in der Mehrheit zu sein. Sie sagen, Sie, Russland, China und die anderen Staaten, und reden über die anderen, das ist dann die westliche Welt, die eben in der kleinen Minderheit sei.
Ja, danke, Gesine. Nochmal für alle, in welchem Space ihr euch befindet, das ist einmal ein Space des Deutschlandfunks. Wir sprechen über die Lage in der Ukraine, über das Vorgehen Putins. Und das ist auch gleichzeitig die Aufzeichnung des Politik-Podcastes 245. Und wir wollen mit euch sprechen und freuen uns über Sprechwünsche. Und jeder, der einen Sprechwunsch hat, bitte gerne auch in die Druckos schon mal eure Frage stellen, damit wir das auch ein bisschen sortieren können. Gesine, du hast gerade von größenwahnsinnig gesprochen. Ich würde das gleich mal aufgreifen. Das passt vielleicht zu zwei Fragen, die uns erreicht haben über die Kommentare zu unserem Tweet. Die eine Frage ist, wie ihr die Gefahr eines die Ukraine komplett erfassenden Krieges einschätzt. Und die zweite Frage, die vielleicht auch dazu passt, ist, wie weit Putin tatsächlich gehen wird. Also ob sich auch, inwieweit sich die EU-Mitglieder im Baltikum Sorgen machen müssen. Vielleicht Bettina, wenn du da anfangen möchtest, wie du das einschätzt.
Ja, ich knüpfe bei dem an, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich heute eigentlich gar nicht so pessimistisch bin, ohne die Gefahr auch nur im geringsten kleinreden zu wollen. Weshalb habe ich eine gewisse Zuversicht? Weil ich doch sehe, dass es eine Art Weckruf gegeben hat gestern und sich sozusagen westliche Staaten, nehmen wir mal die Europäische Union zum Beispiel oder aber auch eben die NATO, in einer Weise doch vereint und geschlossen zeigen, wie man das vor einigen wenigen Jahren oder auch wie bei anderen Beispielen nicht in der Art und Weise gesehen hat. Jetzt muss ich nochmal fragen, was war die konkrete Frage?
Die erste Frage war, inwieweit die Gefahr besteht, dass es die Ukraine komplett erfassender Krieg werden würde. Und die zweite Frage war nach der Sorge der EU-Mitglieder im Baltikum.
Ja, also ich halte es nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass es eben, das wäre eben eines der schlimmeren Szenarien, dass es die gesamte Ukraine erfassen könnte. Und wenn man es mal vom ganz schlimmen Ende her denkt, natürlich haben wir es mit einer Atommacht zu tun bei Russland. Und viele der sorgenvollen Äußerungen, auch der Dialogversuche, war natürlich auch damit begründet, dass wir es mit einer Nuklearmacht zu tun haben. Und wenn wir so jemanden sozusagen, wir haben bei Trump immer wieder darüber gesprochen, wer sitzt eigentlich an den Knöpfen mit den Nuklearcodes, dass sich daraus eine gewisse Vorsicht ergeben sollte, das ist natürlich klar. Also ich halte die Kriegsgefahr auf keinen Fall gebannt, aber ich habe heute eigentlich gedacht, im Grunde genommen ist der sogenannte oder auch der politische Westen und auch die NATO sind eigentlich stark genug, sie sind inzwischen auch willens, sozusagen die Sanktionsschraube anzuziehen, und das, was dort stattfindet im Augenblick, hat aus meiner Sicht keine Zukunft. Es gab wenige Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das hat keine Zukunft und das wird sich einfach auf Dauer nicht durchsetzen. Die Sorge bei den baltischen Staaten ist natürlich insofern groß, als jetzt auch in Belarus, was ja grenzt an Litauen und an Polen, russische Truppen mehr und mehr stationiert werden, die auch gar nicht mehr der belarussischen Armee gehorchen, sondern, wie wir hören, russischen Entscheidungsträgern doch eher. Die Sorge ist da groß, deswegen wird die NATO natürlich darüber nachdenken, dort ihre Präsenz zu verstärken, zunächst mal noch im Rahmen der NATO-Russland-Grundakte, gegen die aber Russland mehr und mehr verstößt. Also natürlich ist die Sorge dort sehr groß und man hat sich gerade gestern Abend, also die vielen Kommentare, die ich gelesen habe, es ist ja nicht so, dass man sagt, seht ihr mal, wir haben recht gehabt, sondern herrscht ja wirklich große Angst und große Sorge. Und gerade weil diese Staaten das Erlebnis der Okkupation hatten und die erlebt haben, wie das quasi war, ein Teil der Sowjetunion zu sein und ihrer Freiheit, der Demokratie beraubt zu sein. Und das kann ja niemanden wundern, dass dort erstens die Analyse sehr viel klarer ist und sehr viel schärfer ist und zweitens natürlich aber auch die Befürchtung sehr viel größer. Wobei das NATO-Staaten sind und das wäre nochmal quasi jetzt die nächste Schwelle, ein NATO-Land anzugreifen. Dann gilt Artikel 5, das gilt bei der Ukraine jetzt nicht. Viele der Staaten sagen jetzt, Gott sei Dank sind wir der NATO beigetreten. An uns traut sich Putin jetzt nicht so leicht ran. Weil da ist klar, da ist eine ganz andere Verteidigungsschirm drüber und eine ganz andere Abschreckungsmöglichkeit letzten Endes auch. Das vielleicht von mir dazu.
Artikel 5 müssen wir vielleicht kurz erklären, wenn es nicht alle wissen. Na, das ist dann, dass die NATO-Staaten sich gegenseitig beistehen im Falle eines Verteidigungsfalls.
Die Beistandserklärung, einer für alle, alle für einen, das muss aber auch von einem betreffenden Staat beantragt werden. Und dann gibt es auch wieder stufenweise Verfahren, aber im Kern zielt es eben darauf ab, dass andere Staaten dann zu Hilfe kommen. Und es ist erst einmal ausgelöst worden und das sozusagen nach den Anschlägen vom 11. September, wissen viele vielleicht gar nicht, wollten die USA erstmal gar nicht, aber damit kam dann auch der Afghanistan-Einsatz und so weiter zustande. Das ist ein einziges Mal erst ausgelöst worden, Artikel 5.
Tirko, ja, genau.
Wenn ich da kurz noch mal reinspringen darf, also ich glaube, wir dürfen einen Fehler nicht machen. Also die Frage war ja, ne, was könnte passieren? Und wir haben gesagt, wir haben Putin aus verschiedenen Gründen nicht beim Wort genommen in den vergangenen Jahren. Vielleicht sollten wir das einfach mal tun. Er hat ja gestern nun ausdrücklich nicht nur über die Separatistenrepubliken, die sogenannten, gesprochen, sondern über die ganze Ukraine. Also rechnen wir mal mit dem Schlimmsten. Ja? Also ich glaube, das ist das Sinnvollste, was man tun kann, sich solche Szenarien auszumalen. Und dann, glaube ich, müssen wir ein bisschen kreativ werden. Es wird nicht so sein, denke ich, dass irgendwie 1800 Panzer die Grenze überrollen und alles plattwalzen, sondern Russland, und ich sage es mal so, die russische Führung sieht sich längst in einem Krieg gegen die Ukraine, gegen die USA, gegen den Westen. Und das nennt sich hybride Kriegsführung. Und da ist der Instrumentenkasten ist wirklich groß. Und Panzer sind gar nicht erste Wahl. Es geht um propagandistische Erfolge in den Gesellschaften Europas oder in den Vereinigten Staaten, auch in der Ukraine womöglich. Es geht um Nadelstiche, es geht um wirtschaftlichen Druck. Also was die Ukraine, kein Mensch will in der Ukraine investieren und das schon seit Wochen und Monaten nicht, weil man immer nicht weiß, ob da demnächst vielleicht doch ein Panzer durchrollt. Also dieser Druck ist gewaltig. Das ist ein armes, unter Druck stehendes Land, das überhaupt nicht auf die Beine kommt und das seit 8 Jahren Krieg führen muss.
Das gehört doch auch zu den Beobachtungen der letzten Wochen, dass dieses Spektrum, das du jetzt aufgezeigt hast, das sozusagen von rollenden Panzern bis zu Nadelstichen reicht, im Grunde ausgeblendet worden ist. Und dass wir es gerade in Deutschland mit einer Bundesregierung zu tun hatte, die vor allen Dingen in Gestalt von Olaf Scholz sozusagen mit so einer ganz binären Krieg- und Frieden-Rhetorik gearbeitet hat. Es droht Krieg in Europa mit allen schrecklichen Folgen, die wir aus der Geschichte kennen. Und darauf sind wir vorbereitet. Und ich glaube, das hat von vornherein ausgeblendet, dass das Spektrum Putins viel größer ist und dass er die Europäer wahrscheinlich viel mehr quält, wenn er eben nicht es ihnen einfach macht und mit Panzern einrollt, sondern wenn er ihre Geschlossenheit an der Stelle herausfordert, wo sie möglicherweise nicht wissen, was sie genau tun. Und wo es die fatale Entgleisung, die verbale Entgleisung von US-Präsident Biden gegeben hat, als er gesagt hat, wenn es minor incursions gibt, also nur kleinere Übergriffe, dann werden wir darüber streiten, was wir denn tun. Und das ist ja nie glaubhaft widerlegt worden. Bis zum Schluss blieb eigentlich die Frage, wenn wir sie gestellt haben, was passiert bei Szenarien bis hin zum Szenario, da kann man gleich auch nochmal drüber reden, letzte Woche in Moskau mit Scholz, die Frage, was passiert genau bei dem Szenario, das jetzt eingetreten ist, als gesagt wurde, das ist jetzt eigentlich eine Überinterpretation von dem, was Putin gesagt hat, das muss man doch nicht so ernst nehmen, schwang damit. Und die Drohkulisse wurde aufgebaut für diesen Fall eines massiven Angriffs. Man hatte sich dann
Stefan, ich glaube, die Lernkurve von Scholz ist damit ungefähr genauso niedrig gewesen, also Stand heute, wie die seiner Vorgängerin. Also die hat auch vieles, glaube ich, sie mag es verstanden haben, aber sie hat sich jedenfalls nicht, sie hat nicht dafür geworben, ihr Verständnis weiter zu verbreiten. Insofern, da sehe ich fast einen nahtlosen Übergang. Ich will ganz kurz nur noch was anfügen. Das führt dazu, welchen Sinn haben denn dann Sanktionen, können Sanktionen haben? Vieles von dem, was jetzt kommt, Nord Stream 2 auf Eis und mal sehen, was noch kommt, Banken und so weiter. Biden hat heute Abend, gerade während wir sprechen, redet er, glaube ich, in Washington. Das ist eingepreist. Ja, das ist dieses Regime bereit zu zahlen. Und daraus folgt die Frage, wenn uns nichts anderes zur Verfügung steht oder stünde uns denn noch etwas anderes zur Verfügung und wenn ja, was? Geht es am Ende dann doch wirklich eigentlich nur um, also müssen wir doch immer noch über Waffen diskutieren? Was müssen wir tun, um dieses Regime zu stoppen?
Die Frage hat uns tatsächlich auch erreicht, welchen Handlungsspielraum hat eigentlich die Ukraine noch? Welche Möglichkeiten haben Europa und auch die Ukraine gegenüber Russland noch? Da wird auch der Kommentar angefügt, Putin scheint das Geschehen nach seinem Willen auslegen zu können. Seht ihr das auch so?
Das ist ja das Grundproblem dieser ganzen Geschichte, dass Putin immer in der Vorhand ist und dass Putin den Konflikt rauf und runter fahren kann und dass der Rest der Welt reagiert. Das haben wir seit 8 Jahren und das ist auch etwas, was man nicht sehen wollte oder ignoriert hat. Und ihr habt eben, Tilke und Stefan, gesprochen über die Bereitschaft, Sanktionen wegzustecken und in Kauf zu nehmen. Das ist ja gerade auch das Problem des Westens, dass also sowohl die jetzige Bundesregierung, auch die frühere Bundesregierung nicht bereit waren, einfach den Leuten zu erklären, den eigenen Wählerinnen und Wählern zu erklären, wenn wir unsere Freiheit verteidigen wollen, wenn wir uns durchsetzen wollen gegen diejenigen, die unsere Freiheit bedrohen, dann kostet das was. Und jetzt angesichts der steigenden und explodierenden Energiepreise ist das natürlich noch unbeliebter.
Ich würde gerne eine Frage nochmal aufs Podium holen. Wir haben Konrad auf dem Podium, der mal eine Frage hat, die ein bisschen mehr in die, ja, ein bisschen weiter noch in die Zukunft geht. Konrad, vielleicht möchtest du die Frage stellen.
Ja, hallo. Die Frage ist quasi, also es klang ja jetzt schon an, dass man doch potenziell auch mit dem Schlimmsten rechnen muss. Bis jetzt ist es ja so, dass die Politik ihre Energie, zumindest soweit öffentlich sichtbar, eher darauf verwendet, natürlich den Konflikt zu vermeiden und zu deeskalieren. Aber wie sieht es aus mit quasi Vorbereitungen im Hintergrund, Plänen in der Schublade, quasi wenn es zu einer vollen Eskalation kommt, kann das ja schon auch Deutschland und Europa betreffen, was Flüchtlinge, Gasversorgung etc. angeht.
Bettina, möchtest du?
Ja, hallo Konrad und auch nochmal hallo in die Runde. Wenn wir so ein bisschen unter uns sprechen, dann soll das niemanden hier irgendwie ausschließen oder so. Also ich würde gerne mal 2 Stichworte sagen. Genau, Freiheit kostet was, finde ich einen sehr wichtigen Gesichtspunkt. Ist, glaube ich, in großen Teilen, zumindest der deutschen, vielleicht sogar der europäischen Bevölkerung, nicht bewusst, aber das ist eine Tatsache. Und diesen Preis mussten vielleicht die wenigsten bisher bezahlen. Zu deiner Frage, was ist noch in der Schublade? Also wir haben ja heute bei den Sanktionen, die Europäische Union jetzt tatsächlich auf den Weg gebracht hat, das ist quasi ein Anfangspaket und ein Teilpaket. Wie das ganze Paket aussieht, das wissen wir nicht. Das wird sehr stark geheim gehalten, aber das ist sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange. Also man kann sicherlich auch noch mal rangehen, bis wirklich an den engsten Führungszirkel im Kreml Leute dort wirklich zu sanktionieren. Das hat man heute noch nicht gemacht. Man hat sich mit 350 Duma-Abgeordneten zunächst mal begnügt. Und dann ist ein weiteres Instrument sozusagen, was in den letzten Wochen erst dazugekommen ist, quasi wirkliche Exportkontrollen anzuwenden. Also der will schon bei einer Sowjetunion sagen, Russland nicht mehr wichtige Grundstoffe und auch Produkte zu liefern, die es nirgendwo anders beziehen kann und damit die russische Wirtschaft extrem zu treffen. Und wir haben es immer wieder gesagt, wenn die Oligarchen, die Putin finanziell stützen, ihm sagen, das geht uns jetzt zu weit und jetzt ist Schluss, dann wird auch Schluss sein. Aber an die kommt man eben bisher nicht ran. Das ist ein sehr weites Feld. Die Europäische Union sagt immer wieder, wir müssen diese Sanktionen gerichtsfest machen. Wir müssen wirklich sagen, ihr habt hier was verbrochen. Ihr habt jetzt diesen Beschluss gefasst, der verstößt gegen internationales Recht. Da kommt man an die Oligarchen nicht richtig ran. Aber das ist in Brüssel wirklich verbreitete Meinung. Da muss man ran. Und auch Boris Johnson in London muss diese Geldwaschmaschine London trockenlegen. Ja? Also über diese sehr simplen, sehr weltlichen, sehr marktwirtschaftlichen Elemente würde man schon sehr viel weiter kommen. Und an die Frage eines jetzt wirklich vollen Krieges wollen wir, glaube ich, jetzt alle nicht denken. Ne? Also da ist die Ukraine, steht jetzt sozusagen auf verlorenem Posten, muss für sich selber kämpfen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es sozusagen einen Angriff auf NATO-Territorium gibt. Also davon wollen wir noch nicht reden, aber ich glaube, es gäbe noch eine Reihe von Dingen, die ich auch heutzutage nicht mehr für ausgeschlossen halte, dass sie noch kommen, auch von der Europäischen Union.
Tilko.
Ich finde die Kopplung, die jetzt ja auch so ein bisschen Einzug gehalten hat in die deutsche Diskussion in den letzten Stunden, in den letzten Tagen, ganz interessant, die Kopplung mit der Energiewende. Das ist eigentlich etwas, was ich auch schon das klingt immer bescheuert, wenn der Corry sagt, das habe ich immer schon gesagt, aber natürlich, jeder Kubikmeter Gas, den wir hier verbrauchen, also wenn ihr an eure Heizung geht und die ist schön warm und es ist eine Gasheizung, dann hat in dem Moment der Konzern Gazprom irgendetwas davon, also nicht nur irgendetwas, sondern ein ganz einfach Gewinn davon, und dieser Gewinn wird abgeführt in den Staatshaushalt, und damit werden ganz geringe Renten bezahlt und ziemlich viel Militär zum Beispiel. So, und das heißt, jeder, natürlich, klar, das hängt, es hängt zusammen. Also die Kriegskasse des Kremls ist das, was wir Verbraucher hier zahlen. Und die Art und Weise, wie sich Deutschland in diese Abhängigkeit begeben hat, die immer noch gewachsen ist in den letzten Jahren, da wurden auch Energiespeicher noch verkauft an Gazprom, das noch nach der Annexion der Krim. Das ist fahrlässig. Und insofern, ich plädiere jetzt hier nicht für eine Hauruck-Energiewende, aber das ist tatsächlich, sie ist damit nochmal, sie hat spätestens jetzt auch eine wichtige sicherheitspolitische Komponente bekommen.
Darf ich Bettina wollte noch kurz was ergänzen.
Genau, danke schön. Nochmal ganz kurz dazu. Der erste Punkt, eine Abhängigkeit von russischem Gas, die über Jahre ja geleugnet wurde in Deutschland, zumindest in der öffentlichen Debatte. Das wurde ja auch alles runtergeredet. Nein, nein, das ist ja nicht so schlimm. Wir sind doch nicht von russischem Gas abhängig. Jetzt haben wir die Zahlen und sehen, es ist über 50%. In der Europäischen Union ist es im Schnitt 40%.
Nein, Bettina, Entschuldigung, da muss ich dich unterbrechen. Das ist nicht geleugnet worden. Das streite ich ab. Das wusste jeder. Das hat niemand abgestritten. Es ist anders gewesen. Es hat eine ja durchaus plausible Argumentation gegeben, dass es diese, wenn man so will, Abhängigkeit, die Gasgeschäfte mit Russland immer gegeben hat, in guten und in angespannten und in schlechten Zeiten mit Russland. Und dass das ein Element der Verflechtung und der Stabilisierung von Beziehungen gewesen ist. Es gab schon eine positive Argumentation immer, warum das, von dem du sagst, das sei eine Abhängigkeit gewesen, die immer verborgen gewesen sei, warum das ganz gezielt, ganz bewusst als ein Instrument betrachtet worden ist von vielen, die Beziehungen mit Russland zu stabilisieren. Und ich glaube, da gab es unterschiedliche Begründungsstränge. Da gab es den sozusagen aus der Zeit des Kalten Krieges gewachsenen Begründungsstrang Wandel durch Annäherung, Wandel durch Handel, Befriedung von des Kalten Krieges durch Handelsbeziehungen. Das ist eine lange Tradition. Dann darf man nicht vergessen, es gab natürlich auch die Geschäftemacher, Gerhard Schröder, die in der Zeit eines wirtschaftlichen Aufbruchs, des sich entfesselnden Kapitalismus auch in Russland, ihren Schnitt gemacht haben. Und diese Hoffnung ist natürlich jetzt allmählich geschwunden. Da zieht jetzt eine andere Denkweise ein.
Was man hier nicht sieht, ist, dass wir uns per Video sehen, um ein bisschen mehr kommunizieren zu können. Und ich sehe Bettina den Kopf schütteln.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch diesen Strang noch vertiefen wollen.
Vielleicht kurz.
In der Tat, das ist ja gerade, was ich gesagt habe, dass sozusagen das eigentlich immer positiv dargestellt wurde mit der Überschrift Verflechtung. Wir hängen gegenseitig voneinander ab und man jetzt aber erst wahrhaben will, welche Gefahren sich daraus ergeben. Und das jetzt ja schon eingetreten ist, was man nicht wahrhaben wollte oder was nach meiner Wahrnehmung in der öffentlichen Debatte in Deutschland zu wenig stattgefunden hat, dass nämlich jetzt schon Gazprom die Gasspeicher runtergefahren hat und schon jetzt deutlich weniger liefert, zwar gerade noch so die Verträge erfüllt, aber eben nicht mehr die Nachfrage bedient. Und das ist aus Sicht der EU-Kommission, die sich damit seit Wochen jetzt auseinandergesetzt hat, ist das ein politisches Druckmittel, als das wird es eingesetzt. Ich habe, Entschuldigung, ob ich das jetzt in den letzten Jahren überhört habe, aber in der Kombination mit der ganzen Nord Stream 2-Debatte sehr wenig nur gehört. Genauso wie ich sehr wenig gehört habe, die Fragestellung, darf man eigentlich einen Bundeskanzler Gerhard Schröder Altkanzler nur nennen, ohne auf seine wirtschaftlichen Interessen bei Gazprom zu verweisen. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber das meinte ich auch mit einer Debatte, die nicht ausreichend geführt wurde. Ich wollte noch kurz auf die Frage des Hörers noch eingehen. Was ist mit Gegensanktionen? Ist Europa gefeit, wenn quasi der Gashahn zugedreht wird? Man arbeitet daran und versichert uns, zumindest für diesen Winter, der fast vorbei ist, der relativ mild hier auch gewesen ist, gäbe es keine Probleme mehr, wenn jetzt quasi der Gashahn abgedreht wird, sozusagen von russischer Seite. Also das Thema ist hier auf dem Schirm und man versucht eben durch Kontakte mit anderen Energieanbietern, verflüssigtes Erdgas, Gas ist ja ein Beispiel dafür, dann Abhilfe zu schaffen. Für ein Problem, das durch die Abhängigkeit von russischem Gas jetzt entstanden ist.
Ja, danke, Bettina. Dann würde ich jetzt wieder eine Hörerin mal aufs Podium nehmen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Lilova Lailani Rodriguez.
Ja, genau, richtig. Vielen Dank erstmal für diesen sehr interessanten Space. Und zwar, meine Frage bezieht sich auf die vergangenen mehreren Medienberichte zu der Verfassung Putins, die so ein bisschen die Frage aufgeworfen haben, ob Putin gerade oder seit längerem überhaupt noch rationale Entscheidungen trifft oder momentan eine, sage ich mal, außer Kontrolle geratene Rakete ist, die jetzt ihre Handlungen vollzieht. Von daher die Frage, ist Putin dieser Madman, für den ihn einige halten, oder ist es wirklich eigentlich nur die Fortsetzung einer extrem autoritären, strategisch kaltblütigen Politik?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist übrigens eine, die sich mehrere bei uns hier schon gestellt haben im Thread. Also bist nicht die Einzige, die sich diese Frage stellt. Wer möchte denn? Bettina hebt die Hand, aber ich denke, Gesine und Tilko haben auch ihre Einschätzung dazu.
Vielleicht fange ich ganz kurz an, versuche kurz zu bleiben. Also die Frage ist ja, wer ist Wladimir Putin? Und ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, der es genau weiß. Es gibt zwar genügend Leute, die darüber Bücher schreiben und ihn begleiten und sonst irgendwie, aber das ist ein Teil seiner Lebensphilosophie offenbar, nicht mitzuteilen, wer er ist. Er kontrolliert ja ganz streng auch alles, was an biografischen Erkenntnissen aus seiner Vergangenheit bekannt ist, kommt auch nichts dazu. Frage jetzt, wie geht es ihm gesundheitlich, wie ist er drauf, psychisch, wer hat Zugang zu ihm? Niemand weiß das ganz genau. Also ich kenne niemanden, der das in Moskau richtig beurteilen könnte. Das ist alles tatsächlich Kreml-Astrologie. Es ist eine Wissenschaft, die auch schon zu Zeiten der Sowjetunion beliebt war und notwendig war. Und es bleibt uns nichts anderes übrig. Und ich plädiere dann dafür, am Ende dann doch nicht sozusagen zu psychologisieren und zu schauen, was treibt den Mann an und was sorgt ihn aus seiner Leningrader Vergangenheit und so weiter, sondern ihn an seinen Taten und an seinem Handeln zu beurteilen.
Da würde ich zustimmen. Und also mir kommt er nach wie vor sehr überlegt vor. Also seine Ziele sind natürlich mit gesundem Menschenverstand sozusagen nicht zu fassen. Aber das, was er macht, wie er vorgeht, das ist doch sehr, sehr taktisch weiterhin. Ich glaube, dass Putin weiterhin nämlich testet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Schritt, jetzt diese beiden Republiken anzuerkennen, der bringt Russland ja eigentlich gar nichts. Da könnte man sich überlegen, warum hat er das eigentlich gemacht? Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Er macht das, weil er es kann, weil er provozieren will und weil er gucken will, wie der Westen reagiert und was dann weiter ist und weiter, was er weitermachen kann. Ich würde gern auch noch auf die Frage eingehen, die vor einiger Zeit gestellt wurde, nochmal, inwieweit sind auch NATO-Staaten, zum Beispiel das Baltikum, potenzielle Opfer. Ich glaube, auch da geht es darum, ich könnte mir vorstellen, dass da mal eine Grenze um 100 Meter verrückt wird am russisch-estnischen Grenzzaun und mal geguckt wird, was dann passiert. Also wirklich so mehr die kleineren Schritte, man testet. Und das ist aber auch eine Chance natürlich für den Westen, wirklich jetzt klare Kante zu zeigen und harte Sanktionen, härtest mögliche Sanktionen zu verhängen. Dann kann man, glaube ich, tatsächlich noch Einfluss nehmen.
Jetzt haben Sie noch Bettina und Stefan. Ja, Stefan, bitte.
Ja, ich kann ja noch, ich beobachte den Putin nicht so lange mit der gleichen Intensität wie Gesine und Thilo, das als ehemalige Moskau-Korrespondenten und wirklich ausgezeichnete Kenner Russlands und Osteuropas tun. Aber ich habe immerhin den Vorteil, dass ich ihn letzte Woche gesehen habe im Kreml. Und ich kann ja mal so ein paar Eindrücke erzählen, was man da so sieht, mit allen Vorbehalten, die so eine Perspektive dann natürlich auch erfordert.
Muss man aber dazu sagen, Stefan, dass du mit Scholz im Kreml warst und nicht aus privaten Vergnügen.
Ja, ja. Nee, ich war bei der Scholz-Reise dabei und das war so, dass eine ausgeloste, also von uns in Deutschland ausgeloste kleine Zahl von Journalisten da mit rein konnte. Dann erlebt man da so einiges und es gibt so ein paar Eindrücke. Ich weiß nicht, ob ihr das nochmal auch aus eurer Erfahrung in Moskau dann kommentieren könnt. Das würde mich auch interessieren. Das erste ist, dass man sofort mitbekommt, dass da eine offenkundig geradezu phobische Angst vor dem Virus herrscht. Und man weiß natürlich nicht so genau, ob das nur dann ist, wenn das Virus sich in Gestalt von westlichen Politikern oder gar Journalisten annähern könnte. Aber es ist in der Tat so, dass man ein rigides Regime von Tests schon vorher durchlaufen muss, wo man Daten kriegt. Man muss dann 3 PCR-Tests mitbringen, die an bestimmten Daten vor der Reise gemacht sein müssen. Ich musste einen, weil ich vorher mit Annalena Baerbock unterwegs war, in Amman machen, in einem hervorragend funktionierenden jordanischen PCR-Testzentrum. Und dann wird man, das ist ja dann auch ein Politikum geworden, auch in Moskau nochmal getestet. Scholz, bekanntlich, darüber haben wir ja auch im Politik-Podcast schon gesprochen, hat das ebenso wie Macron gehalten und hat sich nicht testen lassen und landete dann an diesem 6-Meter-Tisch. Landen da nur westliche Politiker? Nein, wir haben auch das Bild gesehen, dass Lavrov da landet. Und das, was uns erzählt wurde, ist, dass solche Gestalten wie heute der aserbaidschanische Präsident, der zu Besuch war, und der saß, glaube ich, auch am langen Tisch, aber wer saß neulich bei ihm dicht dran? Also war das Lukaschenko. Lukaschenko war dicht dran, dass die sich diesem rigiden Testregime oder sogar Quarantäneregelungen unterziehen müssen. Also uns wurde gesagt, zum Beispiel Fotografen, die dann in den Raum rein durften, wo dieser lange Tisch ist, in dem Putin, Scholz wirklich alleine saßen, die Dolmetscher saßen auch draußen, aber die Fotografen, hieß es, waren vorher 10 Tage in Quarantäne. Und auch da erfuhr man dann so am Rande, dass der Putin offenbar tatsächlich ziemlich abgeschottet lebt in dieser Zeit, wenig Gesprächspartner hat. Jemand sagte, der freut sich dann auch, wenn da jemand mal kommt und mit ihm redet, weil er da immer nur mit seinen nahen Schergen, ja offenbar dann auch immer wieder lange Zeit in Sotschi oder außerhalb von Moskau, ihr kennt das da, in seiner Residenz am Stadtrat irgendwo rumsitzt und wirklich sehr, sehr isoliert ist. Aber mein persönlicher Eindruck war, wenn man den da sieht, also der läuft aufrecht, ich habe das auch mal erlebt bei einem Besuch mit Angela Merkel, wo man sehen konnte, der hatte irgendwelche Rückenprobleme mal gehabt. Es hieß auch mal, der hätte eine Zeit lang mal so ein Stützkorsett oder sowas tragen müssen. Gesine nickt, scheint zu stimmen. Aber da wirkte der ziemlich fit und munter. Und wenn wir ihn gestern gesehen haben bei dieser Ansprache, ich weiß nicht, ob der einen Teleprompter vor sich hatte, also der wirkte wie jemand, den man ziemlich ernst nehmen sollte, der geistig beieinander ist.
Bevor wir jetzt Carsten seine Frage stellen lassen, Carsten, du kannst dich schon mal bereit machen. Bettina hatte auch noch eine kurze Anmerkung dazu.
Ich bei der Frage Madman oder ein glasklar kalkulierender, rationaler Politiker, ich glaube, das war sozusagen die Fragestellung, sind die Grenzen vielleicht fließend? Und ich würde, mich erinnert das alles sehr an diese ganze Phase, wo wir angefangen haben, uns mit dem Phänomen Trump zu beschäftigen. Es gab ja in den USA auch quasi die Einschätzung zunächst, wir dürfen den nicht psychologisieren. Das ist diese Goldwater-Regel, wo die Psychologen sich also zurückhalten mit öffentlichen Äußerungen. Trumps Nichte hat dann gesagt, die selber Psychoanalytikerin ist, wir hätten viel Ärger uns erspart, wenn wir diese Regel gebrochen hätten und das auch von dem Standpunkt mal uns angeschaut hätten. Ich finde, psychologisieren nicht, um irgendwas zu entschuldigen, sondern um ein Phänomen auch besser zu verstehen und als eine zusätzliche Information zu bekommen. Und ich kenne Putin auch nicht persönlich, ich habe nicht aus Moskau berichtet, aber ich kenne natürlich auch sozusagen Biografien und Beschreibungen seines Lebens und wir wissen, er war KGB-Offizier und zwar in Dresden in einer Zeit, als die Mauer fiel und er im Prinzip auf der falschen Seite der Geschichte stand. Und es gibt also Leute um ihn herum, die das beschreiben, ich weiß nicht, Tilke, ob du das bestätigen kannst. Das ist auch eine Art narzisstische Kränkung, die damals stattgefunden hat, aus der sich auch diese ja völlig verrückte Einschätzung speist, das Schlimmste im 20. Jahrhundert war der Zusammenbruch der Sowjetunion. Das ist sein persönlicher Zugang dazu, seine persönliche Biografie. Und ich finde solches Wissen oder solche Beobachtungen von Leuten, die das wirklich auch gut beurteilen können, ergänzen das Bild auf jeden Fall.
So, jetzt reden wir schon eine Stunde tatsächlich. Es ist 21 Uhr.
Eine Sache. Eine Sache muss ich noch. Bei allem, was wir jetzt gesagt haben, ich stimme bei vielen zu, wir dürfen nicht vergessen, der Mann hat, obwohl er jetzt seit 20 Jahren eben, mehr als 20 Jahren schon Präsident ist, und das stimmt, es ist vielfach beschrieben worden, in der Pandemie schottet er sich ab, aber vorher war er jetzt auch kein großer Menschenfreund. Also er hat da auch keine, jetzt nicht irgendwie im also für deutsche Hörer würde man sagen, im Bierzelt gestanden. Bierzelte gibt es so nicht, aber also auf irgendwelchen, er war kein besonders, kein Mensch, der groß öffentlich auftrat. Also, aber was er offenbar immer vermocht hat und auch bis heute vermag, ist die Sprache so, also seinen Sprachstil, seinen Duktus, so zu verändern, dass er von seinen Landsleuten gut verstanden wird. Und zwar hervorragend verstanden wird. Er redet, er kann das immer noch, er kann die Sprache der Menschen sprechen, und er spricht sie an, also das funktioniert. Das ist, man könnte auch,
Trump auch.
Man könnte auch sagen, ja, der war nur aber nicht 20 Jahre in irgendeinem Amt. Und das ist tatsächlich auch ein Phänomen, plus er kann also so bestimmte, ich finde, er hat auch so ein bisschen schauspielerisches Talent tatsächlich. Also ob da jetzt die Merkel kommt und dann macht er den Gentleman und überreicht ja also galant einen Blumenstrauß mehrfach zum Beispiel. Oder er lässt diese Gossensprache ab zum Beispiel. Ne? Das kann er genauso gut. Das sind Fähigkeiten, die ihm auch sehr helfen, im Inland das zu bleiben, was er ist.
Ja, danke Tilko nochmal für die Einschätzung. Wir haben tatsächlich, ich habe es gerade schon gesagt, eine Stunde jetzt schon geredet, mit sehr interessanten Eindrücken, auch sehr interessanten Fragen, wie ich finde. Es gibt noch sehr viele Fragen, die uns erreichen. Und ich würde sagen, wir machen noch eine halbe Stunde, machen voll bis 22 Uhr. Nochmal für alle, die neu dazugekommen sind, das ist der Twitter-Space des Deutschlandfunks. Wir reden über die Lage in der Ukraine, in Russland. Und es ist auch gleichzeitig die Aufzeichnung des Politik-Podcasts, Folge 245. Das heißt, alle, die sich zu Wort melden, müssen wissen, das Gesagte wird aufgezeichnet. Sprechwünsche gerne die Hand heben und auch gerne die Frage schon in die Kommentare unter unseren Tweet, unseren angehefteten Tweet schreiben. Ich habe es angekündigt, Carsten ist schon bei uns auf dem Podium und hat eine Frage auch schon geschickt. Bitte, stage is yours.
Ganz herzlichen Dank, dass ich sprechen darf. Und erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen hochinteressanten und durchaus kontroversen Space. Viel Interessantes dabei. Meine eigentliche Frage stelle ich auch gleich. Ich würde eine aktuelle vorneweg schieben. Ich habe letztens einen Essay gelesen oder einen Artikel, der sich eben halt mit Putin beschäftigt hat, wo die These aufgestellt wurde, dass Putin letztendlich eigentlich nur noch Ja-Sager um sich versammelt hat. Also keine Berater, die ihm auf irgendwelche Dinge hinweisen, die vielleicht für die ganze Entwicklung kontraproduktiv sein könnten. In dem Zusammenhang die Frage, wie muss man den Lavrov einschätzen, der ja nun auch schon seit langer Zeit Wegbereiter von Putin ist. Aber meine eigentliche Frage, ich glaube nicht, dass es zu einem heißen Krieg, also im Prinzip mit der NATO kommen wird. Deswegen auch wird er nicht an die baltischen Staaten herangehen. Da gibt es eben halt den Artikel 5, den Bündnisfall. Das kann er, glaube ich, ganz gut einkalkulieren. Was aber eben halt läuft, das hat, glaube ich, Stefan vorhin auch sehr richtig gesagt, das ist eben halt hybride Krieg. Wie weit wird Putin gehen, wenn denn die Sanktionen greifen, der EU und der USA, die uns allen wehtun wird, auch der EU und der USA? Wie weit wird er die Cyberattacken verschärfen und wie könnten die aussehen? Wir reden immer über Cyberattacken, aber wissen nicht, was er angreifen könnte oder was die Russen angreifen könnten. Wozu sind die technisch in der Lage? Wie weit können wir uns wehren? Der BND hat jetzt jüngst darauf hingewiesen, dass sich eben halt Cyberattacken verschärfen könnten, sagt aber auch nicht, welche Cyberattacken das sein könnten. Und die zweite ganz kurze Anmerkung oder Frage, inwiefern wird das Einfluss nehmen, sein Verhalten jetzt im Zusammenhang mit den beiden Republiken, dass eben halt auch China ermuntert wird, den langgehegten Traum wahrzumachen, um sich Taiwan einzuverleiben, weil die Chinesen natürlich auch wissen, dass die Amerikaner nicht an zwei Fronten gleichzeitig in welcher Art auch immer Krieg führen können.
Ja, vielen Dank, Carsten. Ich würde als erstes vielleicht mal direkt Tilko ansprechen. Du hast vorher das Stichwort hybrider Krieg genannt. Du hast auch den Cyberkrieg genannt. Vielleicht kannst du zu der Frage des Cyberkrieges was sagen.
Ehrlich gesagt, das waren ja ganz viele Fragen.
Das war die zweite. Es gab noch die Frage zu Lavrov auch.
Genau, also über Cyberkrieg muss ich kurz nachdenken und mache das vielleicht, während andere sprechen. Aber zu Lavrov könnte ich ganz, ganz kurz was antworten. Also es gibt die bestätigten Gerüchte im Prinzip, dass Lavrov eigentlich schon keine Lust mehr hatte. Der ist ja am längsten amtierender Außenminister, glaube ich, der Welt oder so. inzwischen macht das auch schon seit...
Länger als Asselborn?
Ja, mal gucken.
Aber schnell nachschauen.
Ich glaube, 18 Jahre oder so hatte, glaube ich, auch schon im Amt. Also und die letzte sogenannte Wahl, Präsidentschaftswahl in Russland, die war 2018 und da gingen die Gerüchte doch rum, also das erzählten dann so Diplomaten, westliche Diplomaten, der Lavrov hat eigentlich keine Lust mehr, der ist auch jetzt über 70 und würde gerne irgendwie nochmal ein bisschen, weiß ich, wandern und ein Buch lesen oder so. Und er ist gewissermaßen, also das hat er auch kundgetan und ist aber dann von Putin sehr streng gezwungen worden, weiterzumachen. Wie man Lavrov dazu zwingt, weiterzumachen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ein bisschen Kompromat, auch also irgendwie negative Stories, Skandalgeschichten und so weiter, mit denen man ihn auch erpressen kann. Und außerdem, diese Leute sind natürlich auch gefangen, ne, in diesem System, wenn sie erstmal lange genug mitmachen und diese ganzen Verbrechen gewissermaßen mittragen, mitdecken. Und Lavrov hat Jahre damit zugebracht, die Welt zu belügen. Dann ist er natürlich irgendwann auch mit dran. Ist er damit zu einem Ja-Sager geworden? Würde ich sagen, ja. Also in der Öffentlichkeit gibt es keine Nein-Sager. Umgibt sich Putin im Kreml selber nur mit Ja-Sagern? Es gibt beide Thesen, für beide gibt es Argumente. Ich würde sagen, in diesen Analysen, die ich auch gerne dann mal hier und da vernehme und lese, steckt immer so ein bisschen die stille Hoffnung drin, dass Putin sich jetzt endlich mal verschätzt habe, weil er einfach jetzt an der Realität vorbei entschieden hat.
Ich habe es übrigens gerade nachgeschaut. Lavrov ist länger als Asselborn Außenminister, und zwar um 3 Monate. Okay. Lavrov wurde es im März 2004, Asselborn im Juli 2004.
Müssen wir jetzt wetten, wer es länger macht. Genau, also ich finde, Putin hat ja in den letzten vielen Jahren eben nicht an der Realität vorbei entschieden. Er hat eigentlich fast immer bekommen, was er wollte. Insofern, er liegt, wie auch immer er das macht, er liegt aber oft richtig.
Solange Tirku jetzt über den Cyberkrieg nachdenkt, vielleicht Gesine.
Also wer sich ein Bild verschaffen möchte zu den Ja-Sagern, dem sei das Video empfohlen der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates. Da sitzt Putin und gegenüber sitzen die Mitglieder des Sicherheitsrates, auch Lavrov, der sitzt ganz vorne, sitzen auf Stühlen einzeln wie Schuljungen und müssen einzeln sagen, wie sie zur Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken stehen. Natürlich ist es auch eine Rückversicherung, weil sich dann natürlich jeder, das erinnert so ein bisschen an Sowjetzeiten, weil sich jeder geäußert hat, jeder hat sich schuldig gemacht, jeder Einzelne. Und das ist dann natürlich auch eine kollektive Sache. Und Lavrov, das war früher mal ein lockerer Typ. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, wenn man den so sieht. Natürlich ist es ein Ja-Sager und im Außenministerium wird auch extrem wenig entschieden. Das war ja nach der ersten oder nach dem Treffen, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wann das war, zwischen den US-Diplomaten, diese Runde, bei der erst die USA und Russland, dann NATO und OSZE und Russland sich getroffen haben. Da mussten ja die russischen Verhandler wieder abreisen, ohne was sagen zu können, weil sie keine Anweisung hatten, was sie sagen durften. Das kam dann erst am nächsten Tag aus Moskau, nachdem sie da eine Sprachregelung bekommen haben.
Tirko, du hast in der Zeit über den Cyberkrieg nachdenken können, in der Gesine jetzt gesprochen hat. Die Frage war konkret, wie weit Putin da gehen würde, ob er möglicherweise vor allem eben den hybriden Krieg, auch den Cyberkrieg verschärfen wird, um die EU weiter zu destabilisieren.
Alles, was möglich ist, wird er tun. Also wir haben den Datenklau erlebt im Bundestag, wir haben die Finanzierung rechtsradikaler Parteien, erleben wir die Einflussnahme auf einzelne Länder über Rohstoffe zum Beispiel, Ungarn, Deutschland, Italien, Österreich sind da so in der ersten Reihe und so weiter und so fort. Also die ich wollte es gerade Posse nennen, aber es ist ja eigentlich auch ein sehr seriöse, ernstzunehmende Geschichte rund um RT in Deutschland und die Deutsche Welle wiederum in Russland. Das sind alles Schauplätze und das ist jetzt nicht direkt Cyber, aber Hybrid, plus die über die Wagner-Söldner haben wir jetzt noch nicht gesprochen, müssen wir auch nicht, aber die gibt es eben auch, die werden überall da eingesetzt, wo man sie einsetzen kann. Also ja, grobe Linie, das, was geht, wird gemacht und das hat sich aus russischer Sicht bewährt. Denn es ist gelungen, Narrative zu übertragen in die Diskussion, in schon allein, dass wir jetzt, das dachte ich vorhin, als Gesine das so sagte, lass mal nicht so viel über die historischen Konzepte irgendwie reden, also Konzepte in Anführungsstrichen. Wir übernehmen natürlich das Narrativ. Wenn wir jetzt uns diese Rede von gestern, oder diesen Auftritt, diesen Rant da, diesen hasserfüllten, uns anschauen von gestern, dann und uns überlegen, was stimmt da alles nicht und so weiter, dann übernehmen wir natürlich das, die Linie, die er uns da gestern vorgelebt hat. Das ist vielleicht ein Fehler.
Diese Frage mit dem Cyberkrieg hat sich übrigens bei uns auch, ich weiß nicht, Stefan, ob du dich erinnern kannst, diese Woche immer gestellt, auch bei uns im Hauptstadtstudio, auch die Frage, wie weit ist Europa eigentlich auf diesen und Deutschland auch auf solche Angriffe überhaupt vorbereitet? Ich weiß nicht, ob Stefan und Bettina, ob ihr dazu was sagen könnt.
Na, ich kann nur eines sagen, ich glaube, was ich in jedem, also wie weit der geht, das wird weiter Gegenstand von Rätselraten sein, das wissen wir nicht. Aber was sich seit gestern dezidiert verändert hat, ist der Einschätzungsspielraum. Und der Raum dafür, auch politisch zu sagen, es bleibt wahrscheinlich eher beim nicht so radikalen Szenario, der ist natürlich viel enger geworden. Der Druck, der Zwang, das schlimmere mögliche Szenario anzunehmen, ist viel größer geworden. Und das wird auch die Politik in Deutschland verändern. Denn zu dem, was wir erlebt haben in den letzten Wochen, gehört ja auch, dass wir sozusagen ständig konkurrierende Szenarien hatten. Die Szenarien, die radikalen, die zugespitzten Szenarien, die aus dem Weißen Haus kamen, durchgestochene Geheimdienstinformationen, der Angriff besteht unmittelbar bevor, er kommt am nächsten Mittwoch, am Tag nach dem Scholz-Besuch. Das waren die zugespitzten Szenarien und das konnte man in Berlin sehr deutlich sehen, dass die immer so ein bisschen mit hochgezogener Augenbraue angeschaut wurden. Das ist nie offen gesagt worden, weil man ja immer die Einheit und die enge Abstimmung des Westens betonen wollte. Aber wenn man die Gelegenheit hatte, mit Leuten im Regierungsumfeld zu sprechen, dann klang das immer wieder so zwischendurch, naja, also die Amerikaner. Und es klang auch immer etwas durch, wir gehen eher davon aus, dass es nicht ganz so schlimm kommt. Und ich glaube, das wird sich verändern. Wer jetzt noch sagt, ganz so schlimm wird es nicht kommen, dem wird ab jetzt immer vorgehalten worden, das, was wir jetzt auch in diesem Space immer wieder gesagt haben, es ist schlimmer gekommen, als man gedacht hat.
Darf ich eine kleine ergänzende Nachfrage stellen?
Bitte.
Ich würde gerne noch ein bisschen das zuspitzen, weil in der Bevölkerung, auch in meinen Diskussionen im Freundeskreis oder im Kollegenkreis, geht eben halt auch eigentlich die Frage immer um, kann er zum Beispiel oder können die russischen Hacker, wer auch immer, oder die Cyberkrieger nennen wir sie mal, dafür sorgen, dass im Prinzip auch Versorgungseinrichtungen angegriffen werden und dadurch eben halt eine Destabilisierung erreicht wird, also Unzufriedenheit oder Unsicherheit in der Bevölkerung, Versorgungseinheiten wie zum Beispiel Kraftwerke etc. pp. Ich glaube, diese handfesten Fragen, das sind, glaube ich, die, was die Menschen auch sehr beschäftigt.
Ich kann ja gern ein bisschen was zu sagen aus Perspektive der Europäischen Union und der NATO, weil das ist natürlich hier wirklich ein Riesenthema, bei der Europäischen Union inzwischen auch, aber bei der NATO auf jeden Fall, die ja auch ein eigenes Cyberabwehrzentrum hat, viele Spezialisten hat und mit der Ukraine da eben auch versucht, zusammenzuarbeiten. Auf europäischer Ebene ist es auch so, dass davor gewarnt wird, das ist eben ein Teil dieser möglichen hybriden Kriegführung. Dass es möglicherweise für uns alle oder für Europa viel schlimmer ist, wenn hier Krankenhäuser der Strom entzogen wird, wenn auf Kraftwerke Anschläge verübt werden, also Cyberattacken zum Beispiel, davon merken wir viel mehr, als wenn sozusagen, Entschuldigung, 10 Panzer an der Grenze zur Ukraine entlang rollen. Also das hat man sehr stark auf dem Schirm. Ich weiß, dass es bei der NATO auch sehr starke Bemühungen gibt, sozusagen das natürlich abzuwehren. Davon wird nicht alles öffentlich gemacht. Aber gerade jetzt, als es diesen großen Cyberangriff auf die Ukraine gab, da wurde nochmal eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine, die ja zumindest ein Partnerland der NATO ist, beschlossen. Da ist dann auch mal wieder die Frage, wie viel Informationen teilt man mit der Ukraine? Na, das können die Länder selber bestimmen, deren Geheimdienste die Informationen generieren sozusagen, wie viel die preisgeben wollen. Aber das ist schon ein sehr dickes Thema, wo man eben auch versucht, gegenzusteuern. Und das ist ja auch gerade einer der Gründe. Vorhin hat es, glaube ich, einer von uns auch nochmal so beschrieben, dass es ja eine ganze Weile so aussah, wenn es eine wirkliche, in Anführungsstrichen, militärische Invasion gäbe, wo wir jetzt vielleicht noch nicht ganz da sind, aber die Definition mag schon erfüllt sein, Ist es vielleicht einfacher, zu einer klaren, starken, geschlossenen Reaktion zu kommen, als bei dieser ganzen Strategie der Nadelstiche oder auch hybride Kriegführung genannt, die wir vielleicht über Wochen und Monate sehen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob die Europäische Union da nicht dann auch reagieren wird. Die NATO hat da sehr aufgestockt und inzwischen ist auch sozusagen eine mögliche Cyberattacke, je nachdem, wie stark sie ausfällt, wäre eine Möglichkeit, um Artikel 5 auszulösen. Ja? Also das wird ganz offen auch diskutiert, dass wenn man sagt, also hier wird irgendwie eine ganze Stadt lahmgelegt und das werden lebensnotwendige Dinge werden durch eine Cyberattacke vernichtet oder lahmgelegt, dann kann das ein Artikel 5 auslösender Fall sein. Das vielleicht nochmal dazu. Das wird die Sache in der Praxis für die Menschen vermutlich nicht besser machen. Da ist ja auch Zivilschutz und dergleichen dann gefragt. Aber das vielleicht mal dazu.
Vielleicht direkt da anschließend eine Frage an Stefan, die so ein bisschen mit diesem Gedanken des Artikel 5-Falles spielt. Nämlich dann auf deutsche Politik bezogen. Inwieweit das oder wie die Diskussionen dann möglicherweise in einer Ampelregierung aussehen könnten, die sich ja jetzt mit solchen Fragen schon sehr schwer tut.
Ja, ich glaube, auch da werden die Diskussionen jetzt viel schwieriger, denn ein Teil der deutschen Politik, dessen, was wir geschildert haben, das Betonen der diplomatischen Bemühungen, wo dann zum Teil, wenn wir in die SPD reinhorchen, dann tatsächlich diese sozialdemokratischen Motive durchschienen. Der sozialdemokratische Bundeskanzler knüpft an die sozialdemokratische Tradition, letztlich Willy Brandt der Entspannungspolitik und sozusagen das als politisches Alleinstellungsmerkmal, das können wir, das ist natürlich kaputt gegangen. Also wenn man sich daran erinnert, wie Olaf Scholz letzte Woche nach seiner Rückkehr aus Moskau empfangen worden ist, Saskia Esken, die sagte, die da gleich einen Tweet abgesetzt hat, also es gibt jetzt Rückzugsbewegungen Russlands, die fangen an, die ersten Truppen teilweise abzuziehen, sagte sie, und das sei das erste Ergebnis einer beeindruckenden Krisendiplomatie der Ampelkoalition. Ja, das ist natürlich in Luft zerstoben jetzt und da hat man eine bittere Lektion aus Moskau erteilt bekommen und ich glaube, man wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass die Krisendiplomatie und das Krisenmanagement jetzt im 21. Jahrhundert nach ganz anderen Regeln funktionieren muss, als nach den Mustern der Entspannungspolitik im 20. Jahrhundert, weil man es mit anderen Akteuren, weil man es mit anderen Motivationslagen zu tun hat und weil es auch nicht ein binärer Konflikt ist, in dem jetzt der Westen gegen Russland als die zwei globalen Weltmächte steht, sondern wo wir, da haben wir eben auch drüber gesprochen, wo wir es in Gestalt von Putin mit einem Akteur zu tun haben, der einem Muster folgt, wo es noch andere gibt, die ähnlich agieren. Und Xi Jinping in Peking und Erdogan in Istanbul, die schauen natürlich ganz genau hin, wie der Westen jetzt da reagiert. Und das ist ja auch schon angesprochen worden. Die gucken natürlich, was können wir in unseren Einflusssphären tun? Wie können wir im südchinesischen Meer agieren? Was macht der Westen da? Wie können wir gegenüber Taiwan regieren? Was macht der Westen denn da? Erdogan wird schauen, wie ist das denn mit den kurdischen Gebieten, mit der kurdischen Autonomie, dem kurdischen Autonomiegebiet Rojava im Nordosten Syriens. Alles das steht da jetzt auf der Probe und insofern steht der Westen und in Deutschland dann diese Regierung auf einem ganz schwierigen Teststand.
Wir haben wieder eine Frage aus dem Publikum, aus unserer Hörerschaft, nämlich von Anna Vero. Anna, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast, dass du auch hier aufs Podium hochgekommen bist. Bitte, deine Frage.
Ja, das ist weniger eine Frage als ein Kommentar, weil ich bin ja auch Ukraine-Fachfrau und ich habe jetzt auch gerade zu dem Punkt Cybersicherheit, weil ich ja auch mal in einem ukrainischen Atomkraftwerk geforscht habe, da auch einiges an Einblicken, was ich vielleicht ganz kurz schildern will. Es gab schon 2015 Cyberangriffe, höchst vermutlich von russischer Seite auf das ukrainische Stromnetz. Und das ist ein Problem. Also man kann letzten Endes auch auf Kraftwerke, die als Kraftwerk sehr gut gesichert sind, das sind Kernkraftwerke, man kann aber durch Anschläge aufs Stromnetz eben die Landesnetz- und auch die Reservenetzversorgung lahmlegen. Das heißt, in diesem Fall landen diese Kernkraftwerke dann im Notstromfall. Dann hängt es halt von der Versorgung dieser Notstromaggregate ab. Das heißt, es sind reale Gefahren, die wir da laufen. Und wir können uns ziemlich sicher sein, dass das auch zum Repertoire der russischen Seite gehören wird. Das nur so von dieser rein technischen Seite, so wie ich sie beobachten konnte. Dann aber nochmal zu dieser Sache die ja öfters jetzt angeklungen ist, nämlich die Frage, müssen denn die anderen Angst haben, also zum Beispiel die Balten oder die Polen, die ja NATO-Mitglieder sind. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich wieder zurückbinden an das, was eben ja wir Historiker tatsächlich schon seit ganz langem sagen. Nein, die müssen nicht befürchten, was die Ukrainer zu befürchten haben. Denn die Balten oder die Polen, die spielen für Russlands nationales Selbstverständnis nicht die Rolle, die die Ukraine spielt. Und wir sehen das jetzt an Putins historischem Aufsatz vom letzten Jahr und jetzt eben der im Grunde kondensierten Form in dieser Rede, gestern in diesem Rant. Ihm geht es tatsächlich darum, da eine sogenannte abtrünnige russische Provinz wieder heim ins Reich zu holen und zur Not auch heim ins Reich zu vergewaltigen. Also wenn wir uns die, wer Russisch kann, kennt die Diktion von Putin, die teilweise bis tief ins sexistische Diktion reinreicht. Ne? Und das ist eine Sprechweise über die Ukraine, die tatsächlich, das ist fast verbale Vergewaltigung. Und das müssen wir halt in Anschlag bringen, um tatsächlich einschätzen zu können, wer ist wirklich gefährdet. Gefährdet ist wirklich die Ukraine und ich bin auch derzeit sehr pessimistisch, dass es nicht bleiben wird bei einer Besetzung dieser Separatistengebiete, sondern diese Grenze wird systematisch nach vorne geschoben werden. Und damit sind wir bei der Frage, was tun? Und da würde ich auch sagen, da müssen wir Deutschen eine Menge tun. Ich war heute Morgen völlig entsetzt von den Deutschlandfunk-Nachrichten, die eins zu eins einfach die Lügenpropaganda des russischen Geheimdienstes als Nachricht verbreiten. Sowas muss aufhören. Also es muss tatsächlich eine Selbstdisziplin da einkehren, ähnlich dem Ansatz in Israel zum Beispiel Namen von Tätern grundsätzlich nicht zu nennen bei Anschlägen. Ne, also man darf denen, für die ist wichtig, dass diese Version über den Sender geht. Die wissen, dass es Fake ist und wir wissen es, aber es geht über den Sender und es ist dann in der Welt.
Kannst du das mit einem Beispiel kurz mal belegen?
Ja, heute Morgen ging es durch die gesamten Morgennachrichten des Deutschlandfunks, die Geheimdienstversion der russischen Seite, es gäbe zigtausende Flüchtlinge aus der Ukraine, die über die Grenze gingen. Ne, das ist dann schon die Moskauer Sicht, das ist schon der Erfolg, dass diese Sicht, dieses Bild im Kopf dann über unseren Sender geht. Sowas muss tatsächlich aufhören. Oder Dinge wie der Landkreis Märkisch-Oderland sendet eine als Friedensbotschaft notdürftig verbrämte Ergebenheitsadresse an Putin, 17. Februar. Vor 2 Tagen. Ja, solche Dinge passieren in der SPD in Brandenburg. Das sind einfach Dinge, die tatsächlich, wo man sich wirklich nur noch an den Kopf fasst und sagt, solche Dinge dürfen einfach nicht mehr geschehen. Und
vielen Dank für die Eindrücke. Vielleicht will sich jemand aus der Runde nochmal direkt dazu äußern.
Ja, gern. Also das ist tatsächlich für Journalisten, die streng nach dem Lehrbuch arbeiten, ein echtes Problem. Denn der einzige Weg ist ja sozusagen jede Information, die du bekommst, die du auch weitergibst, auch immer einzuordnen. Und das ist eine elende Gratwanderung, denn diese Einordnung ist immer natürlich nah dran an der Kommentierung, es ist de facto oft eine Kommentierung. Aber es führt keinen Weg daran vorbei. Da stimme ich dir zu, es führt keinen Weg daran vorbei, tatsächlich dann dieses Lehrbuch, das tatsächlich für eine friedlichere Welt, glaube ich, geschrieben worden war, ein Stück weit ja, zu verlassen oder zu ergänzen, dass eben bestimmte Labels, auf die wir immer wieder stoßen, also wie heute zum Beispiel, was heute abgelaufen ist, Putin gibt also ging um den Auslandseinsatz des Militärs in der Ukraine, gibt er erst an die Duma und dann den Föderationsrat und so weiter. Und das hat alles so den Anschein einer geordneten Prozedur und der westliche Hörer denkt, da gibt es vielleicht eine Debatte oder so und dann stimmen die da ab und da gibt es eine Art Meinungsbildung. Nichts dergleichen ist der Fall. Natürlich wissen die ganz genau, wie sie abzustimmen haben und deswegen geht das auch ratzfatz. Ich habe mir nicht alles angeguckt, aber ich habe es auch früher tausendmal gesehen, im Föderationsrat kurz angeschaut, das hat ein paar Minuten gedauert, Bums, Abstimmung, einstimmig, der nächste Punkt. Und es ging um den Feiertag morgen. Also das stimmt, man muss es immer erklären, dafür braucht man eigentlich auch Zeit und man braucht die Kenntnisse und man braucht ein Publikum, das auch noch zuhört. Also es sind ziemlich, ziemlich hohe Hürden.
Also meine Kritik an der Berichterstattung geht ehrlich gesagt viel weiter. Das ein Beispiel, welche Gesprächspartner lädt man ein? Da diskutieren wir, ich bin jetzt in die Redaktionsentscheidungen nicht so eingebunden, ihr mit Sicherheit auch heftig drüber. Also hat es Sinn, jemanden einzuladen als Gesprächspartner, der an einem staatlichen russischen Institut arbeitet und der natürlich Desinformation betreibt in seinen Antworten. Und wie muss man sich dann vorbereiten? Da muss man schon wirklich, also ich meine, ich finde, man kann solche Leute als Gesprächspartner einladen, aber man muss sie dann auch wirklich ihre Antworten stark hinterfragen und sie wirklich fordern. Eine andere Sache ist das ganze Wording, was jetzt mit dieser riesigen Desinformationskampagne, die wir sehen seit einigen Tagen von russischer Seite, purzeln ja Begriffe auf uns ein, die einfach haarsträubend sind. Also die russische Seite sprach von Flüchtlingen aus den sogenannten Volksrepubliken, die sie nach Russland gerettet haben. Das sind natürlich keine Flüchtlinge. Flüchtlinge flüchten vor bevorstehenden oder vor tatsächlichen Untaten und Beschuss. Und das gab es nicht. Es waren einfach zudem auch noch Kinder aus einem Waisenhaus, die kameragerecht eben nach Russland gefahren worden, um den Anschein zu erwecken und um Putins Wort vom Genozid in der Ostukraine zu untermauern. Da müssen wir wirklich viel, viel genauer sein.
Bettina, du warst ja, bevor du Korrespondentin wurdest, genau wie Thilko auch jetzt Moderatorin auch im Deutschlandfunk. Das sind natürlich Fragen, mit denen man sich da auch auseinandersetzen muss.
Auf jeden Fall. Und ich bin jetzt Kollegin und ich bin aber auch Hörerin. Ich konnte ein paar Wochen, war ich zu Hause über die Feiertage und habe sehr viel gehört und konnte selber gar nicht viel sagen. Aber der Eindruck hat sich mir auch vermittelt und ich bin sehr dankbar für die Anregung der Hörerinnen und auch für das, was ihr Thilko und Gesine nochmal gesagt habt. Punkt 1, es ist ein nachgewiesenes, wirkliches Thema. Wir haben heute noch mal ein extra Briefing auf der Ebene der Europäischen Union bekommen zum Thema Desinformation. Es laufen nachweislich koordinierte Manipulationskampagnen. Da geht es nicht darum, he said, she said, und vielleicht haben beide irgendwie recht, sondern es geht um durch staatliche Medien oder durch staatsnahe Medien koordinierte Manipulationskampagnen. Und das ist in der Tat ein etwas neueres Phänomen. Wir sehen Manipulation und Desinformation von russischer Seite seit der Krim-Annexion. Das hat in den letzten 4 Wochen nach Aussagen der EU-Kommission, die sich ja damit professionell beschäftigt, nochmal wahnsinnig zugenommen. Es ist nochmal hinzugekommen. Aber natürlich ist diese Herausforderung, diese Anforderung für uns ja nicht neu. Das wissen wir aus jeder Art von Kriegs- und Krisensituation, dass Fakten schwer zu überprüfen sind. Wenn sie nicht zu belegen sind, dann muss man zumindest dazu sagen, das ist nicht überprüfbar. Wenn es um den Punkt geht, laden wir Interviewpartner ein und die verbreiten Lügen, Halbwahrheiten oder falsche Wahrheiten. Ich meine, das ist jetzt nicht alles völlig neu. Wir sind ja alle einigermaßen auch im Stoff drin. Man darf das eigentlich nicht so stehen lassen. Und diese ganze Geschichte, wie gehen wir mit Desinformation, mit Falschinformation, mit Manipulation von höchster Stelle um? Ich glaube, damit haben wir uns seit den Trump-Jahren doch alle auch intensiver beschäftigt. Ich führe das jetzt ein wiederholtes Mal an, aber da haben wir eigentlich auch alle daraus gelernt, dass man nicht das einfach wiedergeben kann, was da gesagt wird, wenn es nachweislich sozusagen falsch ist. Und ich habe neulich, die Debatte wird ja auch in Social Media geführt und so weiter, und irgendjemand brachte es mal so schön auf den Punkt, wenn einer sagt, draußen scheint die Sonne und der andere sagt, draußen regnet es, dann ist es nicht die Aufgabe des Journalisten zu sagen, so und wir wissen auch nicht, was stimmt, sondern es ist unsere Aufgabe, aus dem Fenster zu gucken und zu sehen, was stimmt, oder mal den Wetterbericht anzuschauen, wann vielleicht der Regen kommt oder die Sonne wieder weg ist. Und das ist unsere journalistische Sorgfaltspflicht. Und ich muss auch sagen, ich mache mir da wirklich Sorgen drum, weil diese Kampagne sehr massiv ist und
da nimmt uns natürlich ein journalistische Sorgfalt. Ja, sie trifft einen guten Punkt in unserer Gesellschaft. Und das, was Anna Vero eben gesagt hat, mit Blick auf diesen Landrat Schmidt heißt er, von Märkisch-Oderland, der diesen Brief an Putin geschrieben hat, ihn sozusagen der auch in dieser Friedenstradition eingeladen hat auf die Seelower Höhen, um da den gemeinsamen Friedensspirit zu feiern. Das muss man festhalten, das ist ein Stück, das die SPD im Moment spaltet. Das ist ein Stück Spaltung, das wir in der großen Regierungspartei sehen, die sich daher auch damit beschäftigt. In der Krise lädt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil verschiedene Akteure der Partei ein, um diese Pole irgendwie zusammenzubringen. Und das ist die ganz große Herausforderung für die SPD, sich jetzt selber da aufzustellen, einzustellen und regierungsfähig zu halten. Dazu gehört aber auch eine der ganz wichtigen journalistischen Beobachtungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wie tief dieses Thema in die Gesellschaft hineinspaltet. die Protestwellen, die wir im Deutschlandradio erlebt haben, nach der Annexion der Krim ab 2014, das war eine der ersten großen Bewegungen, wo wir in der Hörerpost, in Hörerreaktionen gesehen haben, da gärt wirklich was. Die Proteste, die da zum Teil auch kamen, gegen unsere Berichterstattung, die Proteste, wir seien zu kritisch mit Russland, die waren eindrucksvoll und das hat sich dann im Grunde kontinuierlich fest fortgesetzt. Das ging dann über in die Diskussionen, auch die Proteste, die wir gegen uns erlebt haben in der Flucht- und Migrationskrise 2015. Und das vermählt sich mit den Spaltungen und Diskussionen, die wir gesehen haben, jetzt in der Corona-Krise, wo wir auch Demonstrationen, Querdenker gesehen haben, wo auf einmal Russlandfahnen auftauchen, auch beim Sturm auf das Reichstagsgebäude, waren auf einmal auf den Treppen in dieser Corona-Szenerie waren Russlandflaggen dabei. Da mischt sich also was und das hat eine enorme gesellschaftliche Sprengkraft und das weiß Putin natürlich auch sehr genau und auch das bedient er.
Ja, danke Stefan, auch nochmal für deine Einschätzung. Jetzt zum Schluss, weil wir langsam in die Zielgerade einbiegen, vielleicht nochmal die Möglichkeit, dass wir einfach nochmal auf die Ukraine schauen. Wir haben bislang über Russland gesprochen, wir haben über die EU gesprochen, wir haben über Deutschland gesprochen, wir haben aber noch nicht über den Umgang der Ukraine jetzt mit dem gesprochen, was sie auf sie zukommt und wie sie damit umgeht. Gesine, vielleicht möchtest du dazu auch nochmal was sagen.
Ja, gerne. Es gibt ja auch in Deutschland eine ukrainische Diaspora, die schon seit Wochen versucht, Aufmerksamkeit für die Lage der Ukraine und für die Aggression aus Russland zu schaffen. Es gab jetzt am Wochenende eine Demonstration in Berlin und auch in vielen anderen deutschen und europäischen Städten. Das ist immer noch so, dass da wenig deutsche, sag mal Mehrheitsgesellschaftsdemonstrierende kommen, sondern das sind tatsächlich vor allen Dingen Ukrainerinnen und Ukrainer, Belarussen, Russen. Heute war, glaube ich, eine Demonstration vor der russischen Botschaft. Das war wohl ein bisschen größer. Und von diesen Begegnungen weiß ich halt, was die Ukrainer bewegt. Und ich habe auch mit Menschen gesprochen in der Ukraine selbst. Die sind natürlich in einer unglaublich absurden Situation. Also die Ausländer mussten die Ukraine verlassen. Die Ukrainer sind sozusagen Menschen zweiter Wahl, die da bleiben mussten. Die machen ihren Alltag weiter, weil ihnen auch nichts anderes übrig bleibt. Viele haben sich jetzt irgendwie versucht zu wappnen, haben ja, Wasser gekauft, Kerzen gekauft, Batterien gekauft, Kurse gemacht, wie man im Wald überlebt und dergleichen mehr. Das kommt uns ja völlig absurd vor und den meisten von ihnen eigentlich auch. Denn in Kiew hat man die letzten Jahre nicht viel vom Krieg in der Ostukraine mitgekriegt. Und ich finde es ein bisschen typisch, dass wir uns, das ist gar kein Vorwurf, aber wieder eine Beobachtung, wie bei so vielen Diskussionen, dass wir halt dann doch, obwohl es im Kern um die Ukraine geht oder das zumindest der Auslöser ist, doch jetzt sehr wenig über die Ukraine selbst geredet haben. Und das ist insofern symptomatisch, glaube ich, weil, ja, wir sagen jetzt, es setzt sich jetzt durch, es wurde auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz oft betont, es geht um mehr als um die Ukraine, es geht um Europa, es geht um Freiheit, es geht um unsere Werte. Wenn der Westen es nicht schafft, die Ukraine zu schützen, dann hat er eigentlich seine Glaubwürdigkeit verloren. Und es ist unheimlich wichtig, auch jetzt tatsächlich in die Ukraine zu gucken. Was kann die Ukraine leisten? Sie kann nur bedingt Widerstand leisten. Das ist völlig klar. Militärisch hat die Ukraine gegen Russland keine Chance. Aber es gibt auch unterhalb des militärischen Beistands vieles, was man machen kann. Einfach Aufmerksamkeit. Und die Ukraine braucht Geld. Kredite sind dort schon jetzt unglaublich teuer geworden. Und die Ukrainer schaffen das nicht mehr, ihre Kredite zu bedienen. Und das wird jetzt noch teurer. Tilko, ich glaube, du hattest das eingangs erwähnt, eben, dass niemand mehr investiert. Es gibt schon noch Investitionen. Aber natürlich ist genau das, worauf Russland auch zielt, die Ukraine als Risikoland, als potenzielles Kriegsgebiet darzustellen, was jetzt leider immer realistischer geworden ist.
Vielleicht kann man das an Bettina und Stefan auch nochmal geben, die Frage, was die EU, aber auch Deutschland oder wie EU und Deutschland mit der Ukraine umgehen, was man denen geben kann, um sie zu unterstützen. In Deutschland hatten wir lange die Debatte über Waffenlieferungen, dann war die Frage nach den Helmen. Also was muss man, kann man tun?
Naja, die Europäische Union hat gerade noch einmal ein 1,2 Milliarden Euro Hilfspaket aufgelegt. Das setzt sich zusammen aus Zuwendungen und Krediten. Ich habe jetzt leider die genaue Zahl nicht mehr präsent, was in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren an Zahlungen an die Ukraine gegangen ist, aber es ist eine erhebliche Zahl. Damit, sag mal, tröstet man sich auch selber immer so und sagt, gut, also wir helfen ja auf finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht. Von einem EU-Beitritt ist die Ukraine noch weit entfernt. Und wie ich das wahrnehme, Stefan, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen. Ne, Deutschland der größte Geldgeber irgendwie überhaupt. Also da passiert natürlich schon einiges und sicherlich mehr als jetzt beim Thema Waffenlieferungen. Ne? Und die Geschichte, wir wollen vor allen Dingen, dass die Ukraine wirtschaftlich stabil bleibt, wird von der Europäischen Union auch immer wieder als zentrales Anliegen vorgebracht. Es gibt da sozusagen auch eine engere Partnerschaft mit der Ukraine jetzt als mit einigen der anderen Staaten der östlichen Partnerschaft etwa. Also da ist ein großer Fokus schon auch drauf.
Ja, ganz brutal ist natürlich die Frage, ob es die Ukraine dann so überhaupt noch gibt, der man dann so unter die Arme greifen kann. Also die Frage darf man nicht ausblenden. Natürlich gibt es ein Programm, wir haben das erlebt, Annalena Baerbock in Kiew bindet im Rahmen ihrer Klimaaußenpolitik an Eröffnung eines Büros für Wasserstoffdiplomatie in Kiew. Da ist viel drüber gespöttelt worden, statt Panzerabwehrwaffen ein Büro für Wasserstoffdiplomatie. Ich glaube trotzdem, dass das ein wichtiger Ansatz ist, dass das auch künftig in der Diplomatie eine große Rolle spielen wird, dass das ein Hebel, ein Instrument der Diplomatie ist, mit dem man künftig tatsächlich was bewirken kann, solche Partnerschaften im Bereich von Klima- und Energiepolitik. Ob das jetzt im Augenblick hilft, da muss man eben ein Fragezeichen dahinter machen. Deutschland hat angeboten, auch das hat Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Kiew, als sie unter großem Druck stand, eigentlich Waffen zu liefern, hat sie gesagt, wir können bei der Cyberabwehr helfen. Da hat sie dann auf das Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik verwiesen. Letzte Woche ist in der Regierungspressekonferenz nachgefragt worden, ob da inzwischen was draus geworden ist. Und da war die Antwort dann, naja, also jetzt geht demnächst jemand hin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da ist jedenfalls noch nichts Konkretes da gewesen. Ich fand immer, es hätte eigentlich eine ernsthafte Diskussion darüber geben können, wenn man die Bedrohung von Cyberangriffen so groß, so massiv sieht, ob nicht da das neue, tolle Cyberabwehrkommando der Bundeswehr eine Rolle spielen kann, das viel gepriesen wird. Die Bundeswehr hat sich da massiv, wenn man so will, personell und mit Kompetenzen aufgerüstet in dem Bereich. Das sind Dinge, die hätte man diskutieren können. Ich fürchte, für viele dieser Diskussionen ist es im Augenblick zu spät.
In Anbetracht der Zeit müssen wir, glaube ich, langsam in die Schlussrunde eintreten. Und ich würde euch vier jetzt nochmal bitten, dass wir vielleicht nacheinander nochmal eine kurze Prognose in, naja, sagen wir Twitter-Länge von jedem von euch, wie es in den nächsten Jahren, Tirko lacht, sagen wir in 30 Sekunden, ist vielleicht einfacher für die Radio-Leute, nochmal eine ganz kurze Einschätzung, was wir die nächsten Tage vielleicht erleben werden. Vielleicht, Tirko, willst du anfangen?
Ich mache mal einen Shortlink und dann kann ich mehr sagen. Was wir in den nächsten Tagen, tja, also wir werden sehen, dass die Separatisten, da habe ich übrigens auch noch, würde ich auch gerne noch sagen, das sind Terrorregime, die da jetzt de facto noch installiert, also sie sind schon installiert, jetzt sind sie irgendwie illegitimerweise einseitig anerkannt. Die werden alles daran setzen, die Unruhe zu erhalten, die Unruhe in der Ukraine. Es wird weiter Schussgefechte geben, jede Nacht. Leider sterben auch fast jeden Tag Menschen an dieser Frontlinie. Und naja, weiter traue ich mich jetzt nicht mit meiner Prognose. Vielleicht ein letzter Satz eben noch, weil ich eben an der Runde Was kann man tun nicht teilgenommen habe. Ganz kurz, ich bin eigentlich dafür, inzwischen der Ukraine eine Beitrittsperspektive in die EU zu ermöglichen. Wenn die NATO nicht so richtig funktioniert, ohne dass der Kremlherrscher durchdreht, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Aber dieses Land alleine zu lassen, bei all dem, was auf dem Spiel steht, Anna Vero hat es auch ausgeführt, ist, glaube ich, wäre ein nachhaltiger, fahrlässiger Fehler.
Das klingt, darf ich?
Ja, Gesine, bitte.
Ich wollte gerne unmittelbar darauf reagieren, auf die EU-Mitgliedschaft. Das klingt total charmant, aber es gibt auch in der EU eine Beistandsklausel und ich glaube nicht, dass Putin das eher hinnehmen würde als eine NATO-Mitgliedschaft. Was die nächsten Tage passieren wird, also ganz, ganz wichtig ist die Frage, wie jetzt konkret in den Oblasten, also in den Verwaltungsgebieten Donetsk und Luhansk es weitergeht. Denn es gab heute ein bisschen Verwirrung, ob Russland in Anführungsstrichen nur die nicht von Kiew kontrollierten Gebiete anerkennt oder ob die Anerkennung sich auf die gesamten Verwaltungsgebiete bezieht. Und gegen Abend hat Putins Weiteres bestätigt. Das heißt also, weite Teile dieser beiden Gebiete, die jetzt von Russland anerkannte Staaten sein sollen, werden vom ukrainischen Staat quasi aus Moskauer Diktion dann wahrscheinlich aus Moskauer Perspektive besetzt. Und das ist jetzt eine wirklich sehr brenzliche Situation. Und für mich ist jetzt erstmal entscheidend, was sich da auf diesen Gebieten tut in den nächsten Tagen.
Der Blick aus EU-Sicht, Bettina, auf die nächsten Tage.
Ich versuche es mal kurz zu machen. Mir gibt Hoffnung der Eindruck, dass jetzt wirklich viele aufgewacht sind. Ich glaube, der Lernprozess ist noch nicht vorbei. Aber ich glaube, es gibt den Lernprozess. Es kostet etwas und es kostet Arbeit und Anstrengung, wenn wir das verteidigen wollen, was wir haben, was bisher nicht im Angriff, unter Angriff stand. Meine vage Prognose wäre, es könnte sein, dass es noch mal erstmal schlimmer kommt, bevor es besser wird. Also ich sehe eine Verschlimmerung der Situation voraus. Ich glaube nicht, dass es zum ganz großen Krach, zum ganz großen Knall kommen wird. Also diese apokalyptischen Befürchtungen habe ich persönlich eigentlich nicht.
Und zum Schluss, Stefan.
Ja, ich schließe mich dem Plädoyer für einen Lernprozess an. Das ist eine Lektion, glaube ich, gewesen, die dem Westen da, man muss das so sagen, erteilt worden ist in brutaler Machtpolitik des 21. Jahrhunderts. Da kann man was draus lernen. Ich würde mal sagen, das Interesse, das wir jetzt hier erlebt haben, ist ja ein Beleg dafür, dass es auch in der Breite, in der Öffentlichkeit ein großes Interesse gibt. Müssen wir was draus machen als Journalisten? Das fordert uns heraus und das fordert besonders die Regierung, besonders die SPD heraus. Und ich glaube, die stehen jetzt in unmittelbarer Zeit auch erstmal vor der Aufgabe, auch ein Stück Vertrauensschaden wieder zu reparieren, der entstanden ist gegenüber Deutschland, gegenüber der deutschen Politik, ganz besonders in Osteuropa. Da ist einiges zu tun. Und vielleicht ist auch das eine Chance dafür, dass Scholz jetzt heute dieses Quälthema Nord Stream erstmal abgeräumt hat. Da hat er sich von einem Stück Ballast befreit. Da kann und da muss er jetzt was draus machen.
Dann sind wir gespannt, was er draus macht. Und ich danke euch vieren für eure kompetenten Einschätzungen. Die Zahl der Hörer und Hörerinnen, glaube ich, hat es gezeigt, dass das sehr spannend war und sehr interessant war, was ihr zu erzählen hattet, die Einblicke, die ihr gegeben habt. Ich danke auch allen, die zugehört haben und vor allem auch allen, die mitgemacht haben, die Fragen gestellt haben, die hier auch auf das Podium gekommen sind. Ich weiß, es sind nicht alle drangekommen, es tut mir sehr leid. Es waren einfach wahnsinnig viele Fragen, die uns erreicht haben. Ich hoffe, wir konnten den Großteil zumindest halbwegs beantworten. Und ich möchte mich bedanken bei dem Team im Hintergrund, weil diese vielen Fragen, die hätten wir nämlich gar nicht sehen können, wenn es nicht Nina, Annabelle, Fiete und vor allem auch Moritz gegeben hätte, die das hier technisch auf die Beine gestellt haben, die uns nochmal die Fragen zusammengefasst haben, die so eine Art Regie im Hintergrund gemacht haben. Dafür auch herzlichen Dank und das Ganze wird es auch zum Nachhören geben. Politik-Podcast Folge 245, dann ab morgen online auf deutschlandfunk.de oder bei allen möglichen Podcast-Diensten findet ihr uns auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und ich sage der Katharina vielen Dank, dass sie uns hier so durch den Abend geführt hat.
Sehr gerne. Dann einen schönen Abend allerseits.
Ciao.
Tschüss.
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 Tschüss. Tschüss.